herzlich willkommen zur 10. Folge des Schalke 04 Podcasts. Dieses Mal haben mein Kollege Dominik Abel und ich, Hendrik Hohenberger, einen ganz besonderen Gast. Es ist unser U19-Trainer Norbert Elgert, über den viele von euch wissen, welche Talente er geformt hat und welche Titel er mit der A-Jugend des FC Schalke 04 errungen hat.
Was viele aber nicht wissen, wie tickt einer der besten Jugendtrainer der Welt? Was macht ihn so besonders? Wir lassen alte Schüler und jetzt erfolgreiche Stars zu Wort kommen, die dem angeblich harten Hund Norbert Elgert die Augen feucht werden lassen und erfahren, warum früher ein Essen mit ihm ungenießbar sein konnte. Eine Überraschung gibt es noch. Unser offizieller Ausrüster Umbro schenkt euch 19,04% Rabatt beim nächsten Einkauf auf umbro.de. Einfach den Code S04PODCAST groß und zusammengeschrieben eingeben und Spaß haben. Das Ganze gilt bis zum 30. April 2020.
Und nun sage ich viel Spaß mit Norbert Elgert.
Eine Jubiläumsfolge, die 10. haben wir und dafür haben wir uns natürlich einen ganz besonderen, einen ganz speziellen Gast ausgesucht. Unsere Trainer-Ikone aus der Knappenschmiede, Norbert Elgert. Und Norbert, wie ich es ab und zu schon mal in den Podcasts erwähnt habe bei unseren Gästen, kommt jetzt eigentlich der schwierigste Teil. Und zwar musst du dich vorstellen mit einem Song, mit einem Lied, das dich charakterisiert oder einem Lieblingslied, was du gerne hast oder vielleicht eine Ode an deine Frau oder sonst irgendetwas. Du kannst es dir aussuchen, nur stell dich bitte damit einmal vor.
Ja, ich möchte jetzt da gar nicht so den falschen Eindruck erwecken, als wäre ich ein großer Fan von demjenigen, dessen Lied ich jetzt singe. Aber ich kann euch später da gerne den Zusammenhang natürlich erklären.
Wunderbar.
Ja, ja, so blau, blau, blau blüht der Enzian, wenn beim Alpenblühen wir uns wiedersehen mit ihren rot-Lippen fing es an, die ich nie, ja, nie vergessen kann.
Perfekt.
Wunderbar.
Perfekt. Das war Heino.
Aber
die ältere Generation kennt das.
Dazu später mehr, denn das haben wir tatsächlich auf unserer Agenda.
Genau, das haben wir
definitiv. Das noch, dass ich das erklären kann später.
Ja, das wird definitiv noch
kommen. Die Auflösung folgt, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibt dran.
Wie ist das überhaupt mit Musik? Liebst du Musik? Findest du Musik gut oder hörst du die einfach nur nebenbei?
Nee, selbstverständlich höre ich auch gerne Musik, vor allen Dingen motivierende Musik. Und dabei differenziere ich gar nicht zwischen was war früher, sondern was ist heute, sondern einfach was gefällt und was wirklich auch ja pushen und motivieren kann. Auf der anderen Seite höre ich auch sehr, sehr gerne Musik zur Entspannung. Das kann dann auch schon mal klassisch sein.
Gerne im Auto, zu Hause privat mit Kopfhörern oder zu Hause laut auf Lautsprechern?
Ja, zu Hause eher lesen, aber da ich viel im Auto unterwegs bin, Strecke Dorsten, Gelsenkirchen ist zwar nicht allzu weit und allzu lang, circa 20 Minuten immer, aber da höre ich schon regelmäßig dann auch Musik.
Du hast gerade eingangs gesagt, motivierend hauptsächlich, also jeden Tag motivierend?
Nee, nicht durch Musik. Also das mache ich dann schon selber oder meine Familie. Die Eigenmotivation bei mir, die ist schon sehr, sehr stark ausgeprägt, wobei auch ich immer wieder Unterstützung brauche, speziell von meiner Familie, was meine Frau betrifft, Tochter, also Enkelkinder, da habe ich schon eine sehr, sehr große Unterstützung. Auf der anderen Seite hilft mir natürlich auch mein Glauben immer wieder, ja auch nach vorne zu gehen, immer wieder jeden Tag voll da zu sein. Das muss ich natürlich auch und das will ich auch in meinem Job hier für unseren FC Schalke 04. Sonst könnte ich ja, sagen wir mal, dem Club, den Fans, meinen Jungs und der gesamten Aufgabe gegenüber nicht gerecht werden.
Du hast deine Jungs angesprochen. Wie ist das in der Kabine? Hören die sozusagen die Hottentottenmusik oder kannst du dich auch mit der Musik in der Kabine ein bisschen anfreuen?
Ja, wir liegen musikalisch da schon teilweise gewaltig auseinander. Aber da das ein Spielerspiel ist, Fußball ein Spielerspiel ist und kein Trainerspiel, dürfen die Jungs natürlich auch im Vorfeld der Spiele ihre Lieblingsmusik hören, wenn es denn eben hilft. Aber manchmal ist auch was für mich dabei, Bob Marley zum Beispiel, wie heißt das, Three Little Birds.
Ja.
Da war ich auch irgendwann mal ganz überrascht vor einem Heimspiel, wie dann auch ich auch über den Song hörte. Und dann haben die Jungs von mir zum ersten Mal gehört, lauter, bitte lauter. Weil das Lied fand ich klasse. Und normalerweise hören sie von mir eher leiser.
Aber das Lied ist ja auch eher ruhiger. Also das wird da wahrscheinlich nicht vorm Spiel, sondern nach dem Spiel dann eher gehört.
Nee, haben die Jungs auch vorm Spiel gehört. Es sind auch schon mal Jungs dabei, wie heißt die Gruppe? Contra K?
Ja.
Dieser Song mit Erfolg ist kein Glück,
ja,
sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück. Hören die Jungs auch schon mal, finde ich auch gut.
Ja, wir sprechen über deine Jungs und wir haben uns mal die Mühe gemacht, wobei es eigentlich gar keine Mühe war, eine Mannschaft aufzustellen, die in dieser Konstellation wahrscheinlich in der Bundesliga jetzt ganz oben mitspielen würde. Manuel Neuer im Tor, die Viererkette mit Benedikt Höwedes, Joel Matip, Kaan Ayhan, Sead Kolasinac, im Mittelfeld Thilo Kehrer, Julian Draxler, Mesut Özil, West McKennie, vorne Ahmed Kutucu, Leroy Sané und wir hätten jetzt natürlich auch Ralf Fährmann, Lars Unnerstall, Carlos Zambrano, Marvin Friedrich, Philipp Max, Max Meyer, Fabian Rehse, Felix Platte, Philipp Hofmann, viele, viele mehr nennen können. Ist das wirklich so? Trainier unter Norbert Elgert und du wirst Profi, jetzt mal überspitzt formuliert?
Ja, zunächst einmal betone ich ja immer wieder, dass die Knappenschmiede noch nie eine One-Man-Show war, nie eine sein wird. Wohl wissend, dass ich auch einen gewissen Anteil daran habe, aber letztendlich kommt es immer auf den Spieler an. Aber was wir machen können, ist die Jungs aufs Pferd setzen, aber letztendlich reiten müssen sie dann später selber. Wir machen das eine oder andere hier sicherlich gemeinsam wirklich gut. Sonst hätten wir so erfolgreich, so extrem erfolgreich niemals sein können.
Wie viel ist denn wirklich in die Wiege gelegtes Talent und wie viel tatsächlich dann noch harte Arbeit?
Ja, die Frage ist wirklich gut, wird auch heiß diskutiert weltweit, in Deutschland und hier auf Schalke auch. Ich glaube, dass eine gewisse Grundbegabung Voraussetzung ist, aber das weißt du nicht, wenn jemand zur Welt kommt. Also ich habe noch nie kein Baby gesehen, das bei der Geburt schon oder kurz danach Fußball spielen konnte. Das hat schon damit zu tun, wie sehr wirst du dann in den ersten Jahren auch mit dem Fußball, mit dem Spiel konfrontiert. Wie viele Stunden hast du vielleicht schon mit 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren auf dem Buckel? Und du brauchst, um Spitze zu werden, brauchst du eines Tages so circa 10.000 Stunden, beziehungsweise 10 Jahre. Das hat mal Malcolm Gladwell, bekannter Schriftsteller, mal herausgefunden. Aber auch da, ein gewisses Grundtalent ist Bedingung, ist Voraussetzung, Fähigkeiten solltest du haben. Aber Talent, das betone ich auch immer wieder, stell dich nur ins Fenster, stell dich eigentlich nur in die Tür zum Profifußball. Aber erst Sachen später wie Einstellung, wie Anstrengungsbereitschaft, wie Willenskraft, wie Ausdauer, wie die Bereitschaft, jeden Tag dein Bestes zu geben, über einen langen Zeitraum bring dich durch diese Tür hindurch. Also Talent ist wichtig, aber mindestens genauso wichtig, wenn nicht wichtiger, sind Charakter und Einstellung.
Wir haben uns mal bei einigen deiner ehemaligen Spieler umgehört und es kam vor einigen Jahren ein sehr talentierter Fußballer aus den USA, West McKennie, und der hat uns Folgendes über dich erzählt.
Im Trainingslager mit Norbert Elgert habe ich auch ein richtig Katastrophe-Testspiel gegen Oberhausen gespielt. Und ich dachte, boah, ich schaff das nicht. Und hat er ein 1:1 Gespräch mit mir gehabt und hat gesagt, wir haben Zeit, das ist kein Problem, wir haben ein Jahr. Man kommt, ein Jahr ist nicht so viel Zeit. Ne? Und er hat gesagt, ist okay, arbeitet und wir schaffen das. Und jetzt bin ich hier.
War das Testspiel wirklich so katastrophal oder hat Westen jetzt übertrieben, untertrieben?
Ja, zunächst mal hat Westen natürlich von Anfang an hier bei uns eine Top-Einstellung gezeigt. Das ist ein sehr lustiger Typ, der aber auch genau weiß, wann er umzuschalten hat, wann es in Anführungsstrichen dann ernst wird, wenn es auf den Platz geht. Und hat von Anfang an auch sein Allerbestes gegeben. Also ich glaube, das Spiel war im Trainingslager in Billerbeck. War ganz in Ordnung, aber er hat natürlich auch einen großen Anspruch an sich von vornherein, hat er natürlich immer noch und umso mehr und wir natürlich auch. Aber zu Westen fällt mir eine Geschichte ein, wenn ich dir erzählen darf, nach dem Trainingslager, wenn ich euch die erzählen darf. War sehr intensiv und für ihn, der wurde natürlich auch mit sehr vielen neuen Dingen konfrontiert und dann nach dem Trainingslager sprach ich dann mit jemand, der den Westen auch kennt, mich gut kennt und Westen dann sagte dann über mich als Coach, Trainer ist a little bit crazy, ist schon ein bisschen verrückt, aber du kannst ganz, ganz viel lernen. Und als wir uns dann danach mal gesehen haben oder beim nächsten Mal gesehen haben, habe ich ihn natürlich mit dieser Aussage konfrontiert, habe ihn dabei aber auch angeschmunzelt und gesagt, was, hast du das wirklich gesagt, Trainer, crazy? Haben natürlich beide gelacht. Ja, also Wes ist schon ein Riesentyp und ja, der steht unserer Profimannschaft sehr, sehr gut zu Gesicht.
Definitiv, also eine der wichtigen Kräfte bei uns in der Mannschaft. Aber du sagst es, du hast viele Fußballer schon, sind durch deine Hände gegangen, die du geschmiedet hast. Wie sehr ärgert dich das, wenn du einen super talentierten Kicker hast, der aber nichts daraus macht, der sein Talent verschleudert, weil er vielleicht einfach nur 90% gibt oder sagt, ich bin schon fertig, ich lasse mir nichts mehr sagen und dann am Ende den Sprung halt nicht schafft in die höheren Ligen? Soll es ja schon gegeben haben.
Ja, es ist sehr ärgerlich, denn das Talent ist dir ja gegeben worden. Ich sag jetzt mal von Gott gegeben, von den Eltern genetisch gegeben worden. Und du hast es ja auch eine Zeit lang gepflegt, weil dir Fußball unglaublich viel Spaß macht und weil du dir ja auch selber häufig sagst, so, ich möchte aus meinem Talent, auch aus meiner Berufung, aus dem, was ich am besten kann, auch einen Beruf machen. Dann ist es natürlich ärgerlich, ne, wenn du nicht bereit bist. Und wenn du das siehst, dass ein junger Mensch, ein junger Mann nicht bereit ist, da über einen ganz langen Zeitraum jeden Tag dieses Talent zu pflegen und sein Allerbestes zu geben. In dem Zusammenhang betone ich ja auch immer wieder, dass unsere Spieler auch ein Talent dafür brauchen, ihr Talent zu nutzen. Und das nützt dann gar nichts, wenn du dann 30, 35 bist und sagst, ich hätte mal, da die Einsicht ist dann zu spät. Und wir versuchen natürlich alles, gerade den Jungs, die hochbegabt sind, denen es immer an Einstellung fehlt, an Mentalität fehlt, und den versuchen wir natürlich schon mit allen Möglichkeiten, die wir haben, auf die Sprünge zu helfen. Ist aber schwer, weil für die Prägung in den ersten Jahren waren natürlich andere zuständig und nicht wir.
Wie schwierig ist es denn dann, wenn diese Spieler schon mit 17, 18, 19 so extrem in der Öffentlichkeit stehen, hochgelobt werden, in den höchsten Tönen gelobt werden, die dann wieder runterzuholen?
Ich glaube, runterholen, das brauche ich nicht. Das klingt eigentlich immer ganz gut, dass unsere Jungs da schon, solange sie hier bei uns auf Schalke sind, auch auf dem Teppich bleiben. Aber insgesamt ist es natürlich schon ein großes Problem und nicht ganz einfach. Verständlich, dass die Medien auch immer wieder Futter brauchen und dass die Jungs das auch gerne möchten, dass sie früh in den Medien auftauchen wollen. Aber letztendlich ist es wichtig, dass sie zunächst mal ein Fundament haben. Denn erst ein starkes Fundament gibt ihnen auch Stabilität, dann hinterher den Ansprüchen und dem Druck standzuhalten. Und wenn du zu früh in den Himmel gehoben wirst, zu früh gehypt wirst, zu früh berühmt bist, zu früh viel zu viel Geld verdienst, kann das natürlich kontraproduktiv sein und Motivation töten.
Was sind denn solche Stützen? Oder wer?
Ja, das sind in erster Linie und sollten in erster Linie die Eltern sein. Dann später natürlich auch die Lehrer in den Schulen, aber wir insgesamt hier als Verantwortliche von Schalke 04 haben natürlich da schon auch noch unsere Möglichkeiten, alle, die wir für die Knappenschmiede arbeiten.
Wie schwierig ist es denn für dich, Spielern zum Beispiel zu sagen, die werden von dir in die erste Mannschaft abgegeben, schießen Tore in der ersten Mannschaft, vergessen aber viermal nach hinten zu laufen, und du sagst eben, Spiel war in Ordnung, aber ganz ehrlich, fürs Team hättest du in den 3-4 Situationen nach hinten laufen müssen. Und dann macht er am nächsten Tag, schlägt die Zeitung auf und sieht aber nur, der große Held aus der U19 schießt Schalke zum Sieg. Ist das nicht auch schwierig für dich, dem Jungen dann die Argumente näher beizubringen?
Ja, letztendlich wird der Cheftrainer ja dann den Spieler schon auch noch mit seinen Aufgaben, die er hatte und die er dann eben sicherlich nur teilweise gelöst hat. Ein Tor zu schießen ist ja schon mal ein großer Beitrag zum Spielerfolg. Aber der Cheftrainer wird dann natürlich schon hingehen und ihn mit den Dingen konfrontieren, die er gut gemacht hat und die er deutlich hätte besser machen müssen. Und es darf niemals ein Spieler, der hier aus der Knappenschmiede kommt, das kann ich überhaupt nicht ertragen. Und ja, Cheftrainer definitiv auch nicht. Ne? Wenn einer hier auf den Platz, wenn einer hier in die Arena einlaufen darf für so einen großartigen Club, vor so großartigen Fans, und so eine Möglichkeit bekommt, da darf es niemals passieren, wenn der es irgendwo im Bereich der Grundtugenden, im Bereich der Basistugenden irgendwo fehlen lässt. Dass er zu wenig läuft, dass er zu wenig kämpft. Also ich erwarte von jedem Profi und von den Jungs aus der Knappenschmiede sowieso, dass die nach dem Spiel im Grunde genommen, ich übertreibe jetzt ein bisschen, so kaputt sind, dass sie, weil sie sich dermaßen verausgabt haben, dass sie eigentlich einen Notarzt brauchen oder vom Platz getragen werden müssen. So kaputt müssen sie nach jedem Spiel sein. Und Von daher wäre das für mich schwierig und ich würde mich da schon raushalten, wenn der Cheftrainer das wünschen würde, braucht aber keiner meinen Rat, dann da sicherlich schon meinen Senf dazugeben, aber das ist nicht nötig.
Und es gab es ja auch hier in den letzten Jahren immer wieder Spieler, die sogar das Glück hatten, oben mitzutrainieren, nicht nur im Trainingslager, sogar Spiele zu herrschen. Und dann reicht es aber trotzdem nicht. Wie schwierig ist das, einem Spieler das dann so mitzuteilen?
Ja, wenn zum Beispiel ein Spieler bei uns, wenn wir von 100% U19 spielen, dann kommen jetzt mal vielleicht 5%, manchmal waren es bei uns auch deutlich mehr. Aber das ist eigentlich so ein ganz guter Schnitt, so überhaupt in den Profifußball. Und unsere Aufgabe ist es definitiv nicht, Träume zu zerstören, sondern eher Träume und die Jungs in ihren Zielen zu unterstützen, aber auf der anderen Seite auch realistisch zu sein. Aber deswegen ist es unglaublich wichtig, dass die Jungs alle einen Plan B haben oder vielleicht besser einen Plan A. Und gerade in der heutigen Zeit die bestmögliche schulische Ausbildung mit dem bestmöglichen schulischen Abschluss auch absolvieren. Denn es kann so viel dazwischen kommen. Auch bei einem Top-Talent kann ganz viel dazwischen kommen. Schwere Verletzungen, Krankheiten und so weiter. Oder dass es doch nicht ganz reicht. Und für all die es nicht schaffen, haben wir natürlich auch eine riesige, die es insgesamt nicht schaffen, haben wir natürlich eine riesige soziale Verantwortung auch. Und ihnen muss einfach klar sein, wie wichtig der Plan B ist. Und dass wenn wir dann am Ende der Saison oder gegen Ende der Saison zu ihnen sagen, so, es reicht dir für Schalke nicht ganz, dann müssen wir ihnen schon zeitig klar machen, dass das nicht das Ende ihrer Träume und Hoffnungen ist, sondern im Grunde genommen eigentlich ein Signal, jetzt geht's erst richtig los. Denn Rückschläge gehören einfach dazu. Du musst eben auch die Fähigkeit haben, nicht nur im Fußball, im Leben allgemein immer wieder hinzufallen, aufzustehen und weiterzumachen. Also hinfallen ist ja nie eine Schande, nur du darfst nicht so lange liegen bleiben. Und von daher geht's dann erst richtig los. Und dann ist unsere Aufgabe auch, ihnen zu helfen, alternative Vereine zu finden. Und wir haben ja so viele großartige Vereine auch in der Nähe. Das tun wir dann auch sehr gerne. Und ihnen muss dann klar sein, jetzt geht's erst richtig los. Also du bist nicht gescheitert, sondern es ist einfach nur eine Rückmeldung. Hier reicht es im Moment nicht ganz, aber das bedeutet nicht, dass du keine Chance mehr hast, Profi zu werden.
Wie viel Kraft kosten solche Gespräche?
Ja, es ist schon, du schaust den Jungs ja auch dabei in die Augen, um auch ihre Seele zu sehen und auch zu erreichen. Und das ist nicht einfach, das ist dann in traurige Augen zu schauen. Aber es ist einfach wichtig, dass wir da Klartext sprechen, dass wir ihnen die Wahrheit sagen. Und es ist ja auch wirklich so, das ist ja meine feste Überzeugung, dass es dann erst richtig losgeht. Der Schalke ist für mich der großartigste Club der Welt, aber nicht der einzige. Es kann dann woanders weitergehen, die Beispiele gibt es ja auch. Für unsere Jungs ist immer nur wichtig, dass sie sich selber niemals vorwerfen dürfen später, und daran appellieren wir immer wieder, nicht über einen ganz langen Zeitraum jeden Tag ihr Bestes gegeben zu haben. Denn nur dann bist du vielleicht Versager, ist sowieso ein Begriff, den ich nicht mag, aber nur dann hast du vielleicht verloren. Ansonsten, wenn du immer dein Bestes gibst, dann hast du trotzdem gewonnen. Also dir kann man ja nichts vorwerfen. Und dann musst du im Grunde genommen sagen, es ist jetzt vielleicht ein Schritt zurück, aber diesen Schritt zurück, den kann man auch machen, um wieder Anlauf zu nehmen.
Ist es das, was du ihnen auch versuchst mitzugeben, menschlich?
Ja, ich versuche ihnen das natürlich auch in ihrer Sprache. Wenn ich kann ich mich vor die Jungs stellen wie ein Oberlehrer, sondern ich versuche da schon ihre Sprache zu sprechen, sie zu erreichen. Dazu ist es wichtig, dass die Jungs auch lernen, dir zu vertrauen. Und das Vertrauen kriegst du auch nicht geschenkt, muss man sich mal wieder erarbeiten, auch das gegenseitige Vertrauen. Um dann sie auch zu erreichen.
Also ist es dir wahrscheinlich schon wichtig, den Jungs nicht nur fußballerisch etwas beizubringen, sondern auch charakterlich?
Ja, sagen wir so, für die Charakterformung ist natürlich, dass wir so anmaßend wäre ich nie. Sind natürlich Elternhaus und Kindergärtner und Kindergärtnerinnen und Lehrer später sicherlich noch in der Prägungsphase dann auch viel entscheidend, aber ein bisschen Einfluss haben wir da schon und also für mich ist schon wichtig, oder für uns hier auf Schalke ist schon wichtig, dass wir Coaches, wir Trainer oder allgemein auch Führungskräfte und Ausbilder, Lehrer, dass wir schon mehr sein sollten und müssen, gerade in dieser schwierigen, nicht ganz einfachen Welt, als nur Vermittler von Technik, Taktik, Kondition, mentaler Stärke und Teamgeist, sondern vielleicht mehr denn je, gerade in der heutigen Welt, betone ich immer wieder, auch Vermittler von gesunden, traditionellen Werten, wie zum Beispiel Integrität, Respekt, Demut, Toleranz und so weiter.
Was macht es denn für dich zu einer schwierigen Welt heutzutage?
Naja, es ist, die digitale Welt hat zum Beispiel hat viele Vorteile, aber auch nicht nur. Also viele, viele junge Menschen, und ich bin nicht gegen Internet, ich bin auch nicht gegen Social Media, aber es hat sicherlich auch Vorteile. Die Evolution geht weiter, das werden wir nicht aufhalten können. Aber es führt schon dazu, dass wir teilweise emotional stark verarmen und dass gerade viele junge Menschen stundenlang in der Playstation oder in Social Media oder im Internet versinken. Und da ist noch niemand ein besserer Fußballer geworden.
Du hast gerade das Thema Eltern angesprochen. Ich war selbst einige Jahre Jugendtrainer, auch im A-Jugendbereich.
Wo darf ich fragen?
In Nordhorn.
Ja?
Ja. Es war aber nur Landesliga, nicht Bundesliga, also noch ein klitzekleiner Unterschied.
Ja, nicht nur, aber das ist auch Fußball und junge Menschen sind junge Menschen.
Und die Eltern hatten logischerweise meine Telefonnummer und dann kam hin und wieder auch mal ein Anruf, warum hat mein Junge nicht gespielt oder spielt mein Junge heute? Wenn nicht, kann er mir im Garten beim Holzhacken helfen. Ist es bei dir natürlich nochmal 3-4 Ligen höher. Kennst du solche Situationen auch, dass Eltern vorab anrufen oder im Nachhinein anrufen, sich beschweren, fragen, sich einmischen?
Boah, ich glaube, da habe ich schon eine, ich schätze die ich sag mal, die Eltern sind für ihre Kinder, für die Jugendlichen die wichtigsten Bezugspersonen. Und ich betone das immer wieder, haltet eure Eltern in Ehren, denn sie haben euch sie haben euch geholfen, in dieses Leben zu kommen und haben euch unterstützt und machen alles für euch. Das ist unglaublich wichtig. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass Eltern da ihre Rolle genau kennen, nämlich als Unterstützer und nicht als Oberkritiker, sagen wir mal, des Trainerstabs oder der Abteilung. Also ich persönlich bin jederzeit offen, auch für Elterngespräche. Ja, wenn es denn darum geht, so wie es in der Ausbildung einfach früher auch so war und so heute noch sein sollte, wo steht mein Kind, wo steht dein Kind, wo steht der Jugendliche in der Ausbildung, wo steht er in seiner Entwicklung? Und auf so Fragen, ja, warum spielt der und meiner nicht, antworte ich natürlich nicht. Weil da geht es dann auch immer um andere Spieler und Eltern, die dann nicht dabei sind. Also ich bin da durchaus kommunikativ, aber ziehe da auch gewisse Grenzen. Aber betone immer wieder die Wichtigkeit der Eltern.
Also sowas wie Beschimpfungen hat es da noch nicht gegeben?
Ja doch, ich hatte schon mal, da habe ich auch in meinem Buch drüber gesprochen, war schon mal ein Chirurg aus dem Osten, auf dem ich gar nicht böse bin. Ich verstehe das ja auch ein bisschen, der mir dann Fußball erklären wollte. Und überhaupt nicht verstand, und das verstehe ich natürlich als Vater, Mutter, dass da Emotionen eine Riesenrolle spielen. Weil als Eltern schaust du natürlich nur auf dein Kind und nicht auf die Mannschaft und auf die anderen. Der wollte mir dann schon mal ganz, ganz bitterböse erklären, wie ahnungslos ich bin. Und dann fiel es mir auch schwer, ruhig zu bleiben, bin ich aber. Habe aber dann zu ihm einfach auch nur gesagt, also ich würde mir niemals anmaßen über die Haltung eines Skalpells oder wie führt man eine Operation erfolgreich durch, das würde ich mir niemals anmaßen. Und da bitte ich dann ihn dann auch darum, was Fußball betrifft. Das kommt schon mal vor.
Jetzt hast du ja einige Spieler gehabt, wo die Väter auch prominente Namen hatten, sagen wir Martin Max, Sulaiman Sané, Andy Müller. Wie sind solche Typen als Väter? Sind die anstrengender oder wissen die genau, dass sie sich eher zurückhalten, weil sie das Business kennen?
Ach, als anstrengend habe ich da auch noch niemals so richtig empfunden, wie gesagt, weil ich dann schon eine gewisse Distanz wahren kann. Und die waren eigentlich eher noch so mit die Zurückhaltendsten, weil die das Geschäft kennen. Weil die natürlich wissen, wie Profifußball funktioniert und auch wie er nicht funktioniert. Also gerade, ihr habt ja Andi angesprochen, hat sich immer rausgehalten, zurückgehalten, Sammy Sané auch. Und wen hatten wir gerade noch?
Martin Max.
Ja, Martin Max, auch in der Zeit von Philipp. Wir haben uns sicherlich zwischendurch mal unterhalten, aber also keiner hat versucht, mir da Tipps zu geben oder hat sich da eingemischt. Das Verhältnis war also durchweg gut und die waren eher noch zurückhaltender als die meisten anderen Eltern.
Es ist eine deiner großen Stärken, die Motivation. Wo holst du dir persönlich Input für dich? Du motivierst deine Mannschaft, aber du musst ja auch irgendwie motiviert werden, motivierst dich selber. Wie läuft das bei dir ab?
Naja, gut. Nur wer selbst begeistert ist, kann andere begeistern. Nur eine Kerze, die brennt, kann das Feuer weitergeben. Glaube, Familie, aber ich beschäftige mich natürlich auch mit mit den anderen Sportlern, mit Fußball sowieso, aber auch mit großen Trainern, mit möglichen Vorbildern, nicht nur im Fußball, sondern auch in und aus anderen Sportarten.
Hast du da ein persönliches Vorbild?
Ja, da fällt mir der große John Wooden ein. Wurde in Amerika, glaube ich, immer noch Coach of the Century, also Trainer des letzten Jahrhunderts. Der hat im Basketball gewirkt, ist nie Profitrainer geworden. Also war immer auch in der Ausbildung tätig. Der hat mich schon mit seinen Ansichten sehr geprägt. Ja, von den Trainern. Ja, mit Otto Rehagel hatte ich und habe ich immer noch eine sehr gute Verbindung, gerade aufgrund seiner Menschlichkeit, auch im Profifußball. Aber es sind eben noch viele mehr, würde so ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber also ich denke immer, Vorbild zu sein ist nicht ganz einfach, aber man sollte sich das ruhig trauen. Aber wer selbst keine Vorbilder hat, der wird es auch immer schwer haben, zum Vorbild zu werden. Ne?
Du musst ja auch führen, denn deine Mannschaft, also du stellst 11 Spieler auf, aber dein Kader hat ja 20 Leute mehr noch. Wie schaffst du es denn, die Jungs alle bei Laune zu halten? Dass wir wirklich alle zur Stange halten und auch derjenige, der vielleicht nicht im Kader ist oder Ersatztorwart, der 17., 18. Mann, der nicht zum Einsatz kommt, dass trotzdem alle brennen für das große Ziel?
Ja, das schaffe auch ich nicht permanent. Ich glaube, das wäre auch fast unmenschlich, schafft, glaube ich, kein Trainer. Weil es ist unmöglich und das verlangen wir auch gar nicht. Dass ein Spieler, der permanent auf der Bank sitzt oder noch schlimmer, der fast nie im Kader ist, der kann einfach nicht zufrieden und der kann auch nicht glücklich sein. Der muss auch nicht unbedingt dann ganz großer Fan vom Trainer sein, darum geht's ja gar nicht. Aber sie müssen immer das Gefühl haben, dass man sie bemerkt, dass man sie unterstützt, dass sie eine faire Chance haben, wenn sie über einen ganz langen Zeitraum sich aufdrängen. Und sie müssen natürlich dann auch lernen, diese Chance zu nutzen. Ich glaube, das ist viel wichtiger, dass man sie bemerkt, dass man sie beachtet. Das Schlimmste, was man da machen kann, ist Geringschätzung und Missachtung, dass man sie wertschätzt, dass man sie beachtet. Und dass sie auch wirklich das Gefühl haben, sie sind wichtig. Sie sind ja auch wichtig, denn wenn sie sich voll permanent einsetzen, auch im Training, werden sie selber besser. Und machen natürlich dann auch die vermeintliche erste Elf, die es in der Ausbildung ja noch nicht so gibt, auch besser, weil sie die Jungs, die häufiger spielen und regelmäßig spielen, ganz anders fordern. Also es ist ganz einfach wichtig, sie müssen sich als Fußballer und auch als Mensch wertgeschätzt werden. Aber trotzdem wird nicht jeder Spieler immer vom Trainer begeistert sein können. Das müssen sie auch nicht.
Trotzdem klingt das alles nach einem ganz guten Teamgeist und da haben wir uns mal umgehört bei einem deiner ehemaligen Kapitäne. Benedikt Höwedes hat uns aus Moskau eine Nachricht zukommen lassen.
Hallo alle zusammen, liebe Grüße nach Gelsenkirchen. Wir haben, glaube ich, nahezu jedes Hallenturnier oder Turnier, was wir auch draußen gespielt haben, gewonnen, weil wir irgendwann eine Mentalität entwickelt haben, dass man nicht mehr verlieren kann. Und das war einfach aufgrund einer unglaublichen Teamleistung der Fall. Wir haben uns immer gegenseitig gepusht, immer weiter nach vorne getrieben und das natürlich auch unter Anleitung von ihm. Dessen ist sich, glaube ich, auch jeder Spieler bewusst gewesen. In dem Jahr war es dann manchmal als Spieler, glaube ich, ein bisschen nervig, immer und immer wieder zu hören, was gefragt ist. Aber ich glaube, dass wirklich ausnahmslos jeder einzelne Spieler nach den Jahren immer gesagt hat, dass es ihn persönlich weitergebracht hat und dass es auch vor allen Dingen fußballerisch sich jeder weiterentwickelt hat und dass er die Zeit unheimlich vermissen wird. Und ich glaube, das sind die höchsten Auszeichnungen eigentlich, die man als Trainer bekommen kann. Und deshalb kann ich mich den Worten auch nur anschließen. Liebe Grüße, Norbert, und euch viel Spaß beim Podcast.
Oh, jetzt hat Benny sich das erste Mal getraut, mich zu duzen. Ja, wenn du mich jetzt fragen würdest, freue ich mich natürlich über Bennys Worte, weil Benny ist schon, ich glaube, er war hier ein sehr besonderer Kapitän, auch nicht nur in der Jugend, sondern auch in der Profimannschaft. Er ist auch ein besonderer Mensch, weil er weit über den Tellerrand des Fußballs auch herausschaut. Und ich habe ausschließlich auch an ihn positive Erinnerungen. Wir sind, glaube ich, im Jahr 2005, 2006 in der Saison mit Benny deutscher Meister geworden. Dann, danach das Jahr auch in der A-Jugend-Bundesliga Vizemeister. War schon auch eine sehr, sehr besondere gemeinsame Zeit. Und dass wir damals so viel und alles gewonnen haben, da wollen wir irgendwann wieder hin.
Ja, eine granatenstarke Truppe, ne? Mit Benny Jövedes, Mesut Özil, Basti Bönisch.
Ralf Herrmann.
Herrmann im Tor nicht zu vergessen, das war schon einiges. Gibt es eigentlich einen Lieblingsspieler aus all deinen Jahren oder würdest du anderen damit Unrecht tun, wenn du jetzt einen hervorhebst?
Ja, würde nichts zu mir passen. Gibt es so als ausschließlichen Lieblingsspieler, gibt es da auch keinen. Mir sind sehr, sehr viele Spieler, die heute sehr bekannt sind, aber auch die keiner kennt, die es eben nicht ganz geschafft haben, sehr ans Herz gewachsen. Und wenn es einen gäbe, gibt es aber nicht, würde ich das natürlich auch öffentlich nicht kundtun, weil das da jemand rauszustellen und anderen vielleicht weh zu tun, liegt mir fern.
Was machen denn die Spieler aus, die, sage ich jetzt mal, nicht so extrem in der Öffentlichkeit stehen, die dir, sage ich jetzt mal, gut gefallen haben? Vielleicht kannst du das beantworten.
Ja, das hat natürlich schon was mit Charakter, mit Persönlichkeit zu tun, aber auch mit dem Verhalten. Da gibt es ja auch große Unterschiede. Aber es ist keine Wertung von mir in irgendeine Richtung. Aber also ich mag das schon, ne, wenn Jungs eine starke Persönlichkeit haben. Also nur mit Mitläufern, da kannst du in keiner Branche und im Fußball erst recht nicht etwas erreichen. Und Konformisten, Opportunisten wollen wir gar nicht. Naja, also wir haben viel zu viele Angepasste in unserer Gesellschaft. Werte ich jetzt aber auch nicht negativ. Und insofern mag ich schon Typen, die eben bereit sind, permanent für sich persönlich, denn das musst du ja auch, sonst kannst du kein Profi werden. Du musst da auch lernen, im positiven Sinne, ohne Rasierklingen an den Ellbogen, diese aber auch einzusetzen. Aber auf der anderen Seite, ja, dass du eben auch bereit bist, alles für die gemeinsamen Ziele, für die Mannschaftsziele, für die Clubziele zu tun, jeden Tag. Dass du bereit bist, für die persönlichen, für die gemeinsamen Ziele jeden Tag dein Bestes zu geben. Dann schon ein Typ sein, dich mit all deinen Stärken einzubringen. Auf der anderen Seite dann aber auch, wenn es auf den Platz geht, wenn es hier in die Arena geht, dann einfach zu sagen, ich bin schon wichtig, aber das Wir ist deutlich wichtiger. Also wir immer vor dem Ich. Ich habe also überhaupt nichts gegen Typen, ganz im Gegenteil. Von denen haben wir ja auch genug gehabt, die es geschafft haben. Aber es ist schon wichtig, wenn angepfiffen wird, also diese We-First-Mentalität, Wir-Zuerst-Mentalität, das mag ich schon gerne.
Könnte man dann dadurch sagen oder daher sagen, wenn es respektvoll ist, kann man sogar als Spieler unter vier Augen mit dir dann auch mal über Kritikpunkte sprechen?
Ja, selbstverständlich. Es darf nie während des Spiels passieren. Das ist also, wir können vor dem Spiel und auch nach dem Spiel, später in der Sitzung, dann über alles reden, innerhalb der Mannschaft auch unter vier Augen, selbstverständlich. Sollten wir da, wenn es von gegenseitigem Respekt wenn es unter gegenseitigem Respekt abläuft, dann bin ich da vollkommen offen, weil wir können auch von unseren Jungs lernen.
Das impliziert ja auch so ein bisschen Charakter in dem Sinne, ne?
Ja, gar keine Frage. Da müssen wir auch mit gutem Beispiel vorangehen. Also wenn ein Spieler zu dir kommt, Trainer, ich habe da mal eine Idee und einen Vorschlag, wie wir vielleicht besser werden können, was wir vielleicht gemeinsam besser machen können, und du reagierst dann barsch, damit unterdrückst du natürlich dann auch schon wieder, Führungsansätze von Spielern. Damit machst du den Spieler dann eher klein, und das ist dann kein Zeichen von Stärke des Trainers.
Kommen viele auf dich zu oder kommen noch vielleicht ehemalige Spieler?
Ich erinnere mich mal so an Niklas Wiemann in seiner Mannschaft, mit der wir vor ein paar Jahren Vizemeister geworden sind, gegen Hertha BSC leider im Endspiel verloren, der dann irgendwann in der Saison mal kam, und weil ich hatte immer versucht, Druck rauszunehmen, dass ich gesagt habe, Männer, das ist auch mein Ansatz seit vielen Jahren, wir müssen nicht gewinnen, wir wollen gewinnen, weil ich der Überzeugung bin, dass gewinnen müssen, ja, einen Rucksack aufsetzt, ne, und dann eher schwächen kann, aber gewinnen wollen, mit unbedingt wollen, dass das stärker machen kann. Und habe auch immer wieder betont, ne, dass sie für mich dann Gewinner sind. Nicht falsch verstehen, selbstverständlich wollen wir unbedingt gewinnen. Dass man auch für mich vor allen Dingen dann Gewinner ist, wenn man alles rausgefeuert hat, alles gegeben hat, was man hat. Selbst wenn das Resultat mal negativ ist. Und dann sagte Niklas Viermann irgendwann mal, Trainer, wir wollen das nicht mehr hören, wir können das nicht mehr hören. Sie können ruhig sagen, gewinnen, gewinnen, gewinnen. Ich sage, okay. Dann habe ich das ein bisschen rausgenommen, habe es leicht verändert, haben das nächste Spiel verloren. Und danach habe ich ihn natürlich angeguckt und gesagt, Niklas, komm, lass mich doch mal wieder. Dann sagte er, okay, Trainer. Und dann haben wir das doch wieder geändert. Aber klar, du musst da open-minded, du musst da offen sein. Weil wir selber, also ich weiß, dass ich nichts weiß. auch wenn ich von Fußball ein bisschen was verstehe.
Sehr bescheiden, da kommen wir vielleicht auch noch zu. Verfolgst du die Wege deiner alten Jungs und ja, inwiefern?
Ja, sind ja inzwischen schon in 24 Jahren plus einige Jahre davor, auch in Wattenscheid oder auch im Seniorenbereich etliche Jahre. Ich habe mit 16 Jahren schon E- und D-Jugendliche trainiert, war also schon sehr früh Trainer. Also alle Wege verfolgen geht natürlich nicht, aber soweit es mir möglich ist und soweit ich es kann, ja, ist natürlich viel leichter bei denen, die in der Öffentlichkeit stehen. Und von daher habe ich zu vielen Spielern, die sehr bekannt sind, aber auch die keiner kennt, noch Kontakt. Macht da für mich persönlich auch keine großen Unterschiede. Und gerade was die bekannten Spieler betrifft, ja, suche ich nicht den Kontakt, bin aber immer da. Also ich möchte nie den Eindruck erwecken, dass ich mich in ihren Erfolgen sonne, sondern möchte nach wie vor eher Coach und Mentor sein und nicht jemand, der von dem gesagt wird, der hat sie nach oben gebaut. Das habe ich nämlich nicht. Das haben die alle selber geschafft.
Wenn du dich nicht im Ruhm wohlst sozusagen, was ist denn dann in schwierigen Situationen bei deinen ehemaligen Spielern? Meldest du dich dann manchmal? Sprichst du ihnen manchmal Mut zu?
Ja, das kommt schon mal vor. Das ist so ein Beispiel jetzt bei Leroy mit der schweren Kreuzbandverletzung. Das sind so Situationen, wo ich mich dann einfach gerne mal melde. Natürlich auch Weltmeisterschaft, wo vier von unseren Jungs, von unseren Ehemaligen dabei waren. Wenn mal was ganz Tolles passiert, dann möchte ich schon auch zu den Gratulanten gehören nach der gewonnenen Weltmeisterschaft. Aber eigentlich häufiger, wenn mal irgendwas ist, was sie auch unglücklich macht. Denn Leroy so mitten auf dem Weg in die absolute Weltspitze, dann so eine Kreuzbandverletzung, das tut schon weh. Und dann melde ich mich schon so nach dem Motto, wo ich dann sage, ja, ich bin eigentlich keiner, der so oft Englisch spricht. Nicht, dass hier der falsche Eindruck erweckt wird, aber dieses Turning Setbacks into Comebacks sagt eigentlich alles. So nach dem Motto, dann einfach ein bisschen Mut zu sprechen und zu sagen, jetzt gilt es so aus Rückschlägen einfach wieder ein großes Comeback zu machen und da ein bisschen verbal zu unterstützen.
Einer, der eine ganz hohe Meinung von dir hat, den hast du auch trainiert, spielt momentan auch noch im Profikader, Ahmet Kutucu.
Herr Elgert ist halt ein Mensch. Ich sage immer, Herr Elgert, das gehört sich ja auch. Und er ist ein Mensch, der will einen Spieler vorbereiten dafür, dass er, egal was passiert, im Profibereich überlebt. Und da muss man auch oft mental durch viele Hürden, sag ich mal. Aber ich habe die Zeit genossen. Er hat mich bestmöglich hier in dem Profibereich vorbereitet.
Was kommen dir für Gedanken, wenn du solche schönen Sätze hörst?
Ja, ich bin ja selber ein sehr emotionaler Mensch, freue mich natürlich sehr. Und wenn das so, das ist es den Jungs, es ist ja in dem Alter auch gar nicht so einfach, das in der Altersstufe, was sie mit uns, was sie mit mir erleben, alles wirklich zu verarbeiten. Das ist schon eine Menge. Aber es ist schön, wenn was hängen bleibt. Häufig ist es sogar schon sehr kurz danach, dass die Jungs dann das noch viel, viel klarer reflektieren, was da bei uns eigentlich alles so passiert. Und es geht ja darum, sie wirklich bestmöglich vorzubereiten. Denn wenn du in die Arena einläufst, dann musst du wissen, dass du, das ist so, ist wie moderne Gladiatoren. Das bei allergrößtem Respekt vor unseren Weltklasse-Fans und auch vor den Medien. Aber es ist nun mal so, dass häufig der Daumen runtergeht bei schlechten Leistungen und der Daumen nach oben geht bei guten Leistungen. Deswegen müssen sie ganzheitlich unglaublich gut vorbereitet werden, eine super Mentalität haben, die Ahmet ja auch wirklich vorbildlich hat. Vor allen Dingen auch mental stark sein. Und damit meine ich dann stark zu sein, wenn es drauf ankommt. Und wenn du in die Arena einläufst, dann kommt es drauf an. Aber ich freue mich, wie gesagt, sehr, wenn die Jungs das im Nachhinein so sehen.
Ich meine, ein krasses Beispiel ist ja auch Mesut Özil, der einfach eine Weltkarriere hingelegt hat. Und wenn man Mesut Özils Interviews verfolgt, dann ist es immer die besten Trainer, die wichtigsten Trainer in meinem Leben, nennt er dich und José Mourinho. Also ich meine, auch ein Trainer, der nicht ganz unerfolgreich ist. Und der hat ja viele wirklich gute Trainer gehabt. Das ist doch schon krass, dass dann der Jugendtrainer genannt wird, oder?
Boah, sehr krass. Lasst uns da wieder mehr über die Jungs sprechen. Denn letztendlich waren dies ja die auch unserem Club geholfen haben, sportlich und finanziell erfolgreich zu sein.
aber so ein bisschen müssen wir schon über dich sprechen, deshalb sitzt du ja hier. Was, wenn wir auf deine Trainingsarbeit eingehen, was meint denn zum Beispiel Weston, hast du gerade erzählt, wenn Weston sagt, der Trainer ist crazy? Was will er denn damit sagen?
Ja, es ist, glaube ich, in erster Linie dieses permanente Einfordern von vollem Einsatz, von extrem hoher Lauf- und Sprintbereitschaft, jeden Tag im Training, im Spiel sowieso, von das Einfordern von permanent eben alles zu geben, was man hat, auch das Einfordern von großem Schalker Zusammenhalt auch. Ja, und so vieles mehr. Also ich denke einfach, dass jedes halbherzige Training verschwendet und vergeudet ist. Das kannst du dann auch nicht nachholen. Du kannst also nicht hingehen und sagen, so heute trainiere ich mal Lulu, dann mach nur so halbe Kraft und morgen hole ich das alles wieder raus. Das geht nicht. Das kommt ja nicht von mir. Der berühmte Michael Jordan hat mal das wirklich mal gesagt. Also halbherzige Trainingseinheiten sind vergeudet, sind verschwendet. Und so arbeiten wir. Und das ist für viele, ja, das ist für die anderen Trainer natürlich auch selbstverständlich, aber das fordere ich schon, ich will nicht sagen, gnadenlos wäre wieder der falsche Begriff, aber das fordere ich schon vehement ein. Und sonst ist der Ansatz einfach ganzheitlich. Dinge wie Technik, Taktik, Athletik, da vor allen Dingen Schnelligkeit, Schnellkraft, mentale Stärke, hatte ich ja schon gesagt, Teamgeist. Vor allen Dingen im fußballerischen Bereich auch die mentale Geschwindigkeit, Dinge wie Mentalität, Lebenswandel, dass man das alles nicht so trennen kann, das gehört alles zusammen. Und da fordere ich sie ständig am Maximum. Weil ich der Überzeugung bin, ich will sie ja nicht triezen. Und ich bin alles andere als irgendwie ein General bei der Bundeswehr oder so, aber ich bin überzeugt davon, dass nur dieser Weg, ich meine, es gibt unterschiedliche Wege, aber in diesem einen Weg oder in dieser Ansicht lasse ich auch nicht mit mir spaßen. Also wenn du die Chance hast, Fußballprofi zu werden, wenn du die Chance hast, für so einen Club wie unseren irgendwann mal aufzulaufen, wenn du die Chance hast, an die Fleischtöpfe zu kommen und die dann nicht nutzt, ja, dann ist dir auch nicht zu helfen. Und deswegen bin ich da schon ziemlich konsequent einfach im Einfordern der Basics, der Grundtugenden.
Das meint Benni wahrscheinlich auch, wenn er sagt, oft genervt.
Ja, ich weiß, aber nur, ich glaube, es ist ja wie mit einer Sprache. Meine, wie lernst du Englisch? Ne? Indem du Vokabeln paukst und lernst. Und du lernst auch im Sport nur durch permanente Wiederholung. Ne? Das Wiederholen kann man natürlich dann auch schon abwechslungsreich verpacken.
Du wirkst sehr bescheiden, du möchtest auch nicht auf Komplimente eingehen von Mesut Özil. Du sagst, wir sollen über die Spieler sprechen. Aber wie würdest du dich denn charakterlich beschreiben? Du kannst doch in so einer Position gar nicht so zurückhaltend sein. Du musst doch manchmal einfach aus dir rauskommen und der Mann sein.
Oh, das kann ich auch. Also ich kann sehr aus mir rauskommen. Ich habe vor zwei Wochen noch meine zweite rote Karte mit einhergehendem Berufsverbot bekommen, was mir gar nicht geschmeckt hat und gefallen hat. Die gelbe Karte, das war im Spiel hier gegen Oberhausen, die war okay, aber gelb-rot und dann ein Spielsperre war natürlich schon maßlos überzogen. Aber also ich kann schon sehr emotional werden. Wie würde ich mich selber einschätzen? Ja, ich glaube schon, dass ich ein sehr emotionaler, sensibler, empathischer Mensch bin, was viele Vorteile hat, gerade wenn du Menschen führst, aber auch nicht immer, seelisch nicht immer ganz, ganz, ganz einfach ist, gerade in der heutigen Zeit auch. Aber dass ich auch durchaus durchsetzungsstark bin. Ich gelte als nicht ganz einfach. Ja, aber es ist so ein einfacher Mensch zu sein. Wie willst du da, was heißt das? Also ich bin sicherlich tatsächlich nicht ganz einfach für meine Kollegen, für meine Vorgesetzten. Aber nicht, um sie zu ärgern, sondern eher aus Überzeugungen. Und die vertrete ich natürlich auch vehement. Bin aber dabei immer, immer offen in der Diskussion, immer offen für andere Meinungen und bin auch, wenn es mich überzeugt, dann immer bereit, dann auch das anzunehmen. Aber ich befasse mich jetzt seit gut 30, 40, 50, ich würde sogar sagen, jetzt 59 Jahre mit Fußball, will heißen, ab vierte Lebensjahr schon Straßenfußball. So ein bisschen was versteht man dann bei aller Bescheidenheit davon. Ansonsten bin ich ja eher ein absoluter Familienmensch. Also Glaube und Familie bei mir absolut an erster Stelle. Für die Familie würde ich alles stehen und liegen lassen. Und ja, lege schon sehr, sehr großen Wert darauf, auf respektvollen und menschlichen und anständigen Umgang im Miteinander.
Diese Charakterzüge haben dir zum Beispiel auch immer wieder, auf Meso zurückzukommen, ja auch die Einladung zum spanischen Pokal gebracht, ne? Also diese gute Verbindung.
Ja, das war jetzt noch eine ganz frische Einladung, die ich jetzt leider absagen musste, aus verständlichen Gründen. Spiel jetzt zu Paris gegen den BVB hatten meine Frau und ich eine Einladung von Thilo Kehrer und Julian Draxler und wollten diese auch unbedingt wahrnehmen, um sie und Paris zu unterstützen. In diesem Ausnahmefall, im Normalfall, also ich habe auch großen Respekt vor dem BVB, aber in diesem Fall wäre ich dann mal doch eher für Paris gewesen und für unsere ehemaligen Jungs. Ja, aber leider, das Spiel ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit und aus bekannten Gründen oder von daher mussten wir leider absagen. Aber wir werden das irgendwann nachholen, wenn die Jungs noch in Paris sein sollten, sonst woanders. Ja, nee, freuen wir uns natürlich sehr. Das muss nicht sein, das erwarten wir auch gar nicht, aber wenn es dann mal passiert, dann sind wir natürlich, freuen wir uns sehr und genießen das natürlich auch ein bisschen.
Sind jetzt Jungs, die den Sprung geschafft haben, Fußballprofi, Nationalspieler, verdienen heutzutage Millionen bereits in jungen Jahren mit 18, 19. Du hast jetzt sehr positive Beispiele genannt, aber glaubst du, dass Geld auch den Charakter verdirbt oder verderben kann?
Ja, wenn du den falschen Einflüssen unterworfen bist, ja. Das glaube ich schon, aber ich denke, dass unsere Jungs, so wie ich sie alle einschätze, von ihren Eltern und späteren Lehrern und auch von dem einen oder anderen Trainer, auch was diese Dinge betrifft, was Bodenständigkeit betrifft, sehr gut erzogen und ausgebildet wurden. Weil Geld an sich ist ja auch nichts Schlimmes. Geld ist Tauschmittel und ich bezeichne Geld immer als flüssige Energie. Und es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn Sie ja, ihr Talent, wenn Sie diese einmalige Chance nutzen und da auch extrem dankbar für sind, dass Sie das können. Und wenn Sie schön auf dem Boden bleiben, auf dem Teppich bleiben, demütig bleiben, wenn Sie sich mit diesem Geld, sagen wir mal, ja, sich, Ihrer Familie, dann mit diesem Geld, ja, das eine oder andere mehr erlauben können, was nicht selbstverständlich ist, dann da ist nichts gegen einzuwenden. Wichtig ist nur, dass du auch mit diesem Geld, mit diesem vielen Geld, was du verdienst, ja, einmal dich absicherst, dich finanziell selber absicherst, aber eben auch andere Menschen, denen es nicht so gut geht, daran teilhaben lässt. Das heißt, das machen die auch alle, dass sie sozial und karitativ tätig sind, dass sie Menschen, die eben sich nicht in der Sonne bewegen, denen es deutlich schlechter geht, dass sie da, egal wer jetzt wo, was für sich finden, wo sie unterstützen. Und das Allerwichtigste für mich ist neben dem auch, dass sie schön auf dem Teppich bleiben, bodenständig bleiben. Also sie können sich ruhig mit den Füßen, sie können sich ruhig mit den Händen im Himmel bewegen, nach den Sternen greifen, aber immer schön mit den Füßen auf dem Boden bleiben und eine gewisse Demut bewahren. Und mit Demut, den Begriff verwende ich ja oft, damit meine ich jetzt nicht fehlenden Mut. Ganz im Gegenteil, sie müssen mutig sein in dieser Branche, im Leben. Aber dass sie einfach sich nicht über andere Menschen erheben, nur weil sie in der Öffentlichkeit stehen und weil sie viel, viel mehr Geld verdienen als die Menschen, die eigentlich dafür sorgen, dass sie das können, nämlich Zuschauer und Fans und durchaus auch Medien. Denn ohne Fans und ohne Medien hätte der Fußball gar keine Existenzberechtigung, der Profifußball.
Was im Fußball aber tatsächlich der Fall ist, wo viel Geld im Spiel ist, sind auch viele Menschen, die daran teilhaben wollen, die sich bereichern wollen. Jetzt gibt es ja 14-, 15-Jährige, die schon 3 Berater haben. Bei Transfers wird schon immer mitgerechnet, was denn noch an Nebenkosten dazukommt, wie bei einem Hauskauf. Ist es so, dass das Berater vielleicht in diesen jungen Jahren den Fußball auch ein Stück weit kaputt machen oder auch falsch beraten?
Ja, ich glaube, das hat was mit unserer Gesellschaft zu tun, mit dem gesamten System, dass sowas überhaupt möglich ist. Denn bis zu einem bestimmten Alter sind definitiv die Eltern, die ihre Kinder am besten kennen, die sie auch wirklich von Herzen lieben, Da kann man davon ausgehen, dass die dann wirklich die besten Berater sind und wirklich auch das Beste für ihre Kinder wollen. Und zu früh Berater haben, es geht ja weit zurück. Es gibt ja heute schon 10, 11, 12-Jährige, wo Berater sich darum kümmern, ne, und wo die Vereine sich um diese Spieler reißen. Alles eher irgendwo verständlich, aber auch eher kontraproduktiv. Und irgendwann, aber in dem Alter noch nicht, irgendwann kann es vielleicht sogar mal Sinn machen, einen Berater zu haben. Wenn der Berater wirklich das Beste für das Kind, für den Jugendlichen, für seinen Spieler will, dann ist das sogar in Ordnung. Das Beste für den Spieler wollen heißt aber nicht, zu dem Verein zu gehen, der bereit ist, schon ganz früh die meiste Kohle zu zahlen, der bereit ist, schon für ein Kind Unsummen auf den Tisch zu legen. Das halte ich für nicht zielführend. Also ein guter Berater, wenn du denn jemanden hast und jemanden brauchst, der sollte immer die bestmögliche sportliche Entscheidung treffen. Also welches ist der nächstbeste Schritt? Also ein Spieler, der zum Beispiel bei uns ist, da braucht sich kein Berater Gedanken machen, ja, vor welchem Verein kann ich den jetzt zum Beispiel anbieten? Naja, damit ich hier auf Schalke mehr Geld für den Spieler und für mich persönlich raushole. Also ich bin nicht gegen Berater, aber es gibt wie in allen Branchen da eben gute und schlechte. Und da ist es schon von großem Wert, wenn du da einen guten hast. Und wenn einer dich gut berät immer mit dir gemeinsam, mit dem Spieler, den nächstrichtigen Schritt macht, dann hat er auch irgendwann mal, es wird nun mal unheimlich viel Geld verdient in der Branche, es dann auch verdient, davon zu profitieren.
Über das Thema Wechsel, über das Thema Transfers möchten wir gleich noch mit dir sprechen. Ich möchte noch einmal kurz beim Thema Geld bleiben. Jetzt ist es ja häufig so im Fußball, wenn irgendwas nicht ganz gut läuft, dann wird gepfiffen, Spieler werden öffentlich angezählt, ausgebuht und dann wird immer gesagt, ja, der verdient aber auch 3 Millionen im Jahr, der muss das aushalten können. Kommt das Menschliche im Fußball dann zu kurz oder im Profifußball zu kurz?
Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass du, wenn du dich im Hochleistungssport bewegst, dass du schon wissen musst, dass der Profisport auch gewisse Gesetze hat. Dass du eben wie ein moderner Gladiator ausgepfiffen wirst oder bejubelt wirst, je nach Leistung. Und da ist für den Spieler eben immer wieder wichtig. Sie werden dich nicht so schnell auspfeifen, wenn du dir, wie es auch deine Pflicht ist, dir permanent den Arsch aufreißt, ich formuliere es mal so ein bisschen salopp, dann werden die Zuschauer dich nicht so schnell auspfeifen. Auf der anderen Seite, ja, kannst du natürlich Belastbarkeit, seelische Belastbarkeit, und jeder von den Jungs, der da aufläuft, hat natürlich auch eine Seele. Und dann, das tut denen richtig weh. Also sagen wir mal, so ein dickes Fell hat keiner, dass das spurlos an ihm vorübergeht. Also ich sag mal so, also wir haben da schon die große Pflicht, auch unsere Jungs darauf vorzubereiten, so stark zu werden, dass sie damit umgehen können. Aber es wird kein Mensch schaffen, dass das an seiner Seele spurlos vorübergeht. Dass er einfach sagt, boah, die Pfiffe interessieren mich gar nicht. Der Zuschauer will sie ja auch erreichen, weil er sauer ist auf den Spieler. Sondern es tut ihnen schon richtig weh. Und das kannst du auch, du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich verstehe den Ansatz. Ich verstehe die Zuschauer, ich verstehe die Fans, die sagen, boah, ich muss mir hier wirklich den Eintritt, um hier überhaupt Eintritt zahlen zu können, muss ich schwer mal lochen und muss auf Dinge verzichten. Und die Jungs, die da drauf auf dem Platz sind, die verdienen Millionen, dann sollen die sich gefälligst mal den Hintern aufreißen. Das stimmt auch. Und sie haben auch das Recht zum Pfeifen. Das heißt aber nicht, dass es den Spielern nicht wehtut und sie belastet. Trotzdem muss es der Ansatz sein, sie so vorzubereiten, dass es ihre Leistung nicht zu stark beeinträchtigt.
Wie gehst du denn mit einem Spieler um, quasi, der gegen den Wertekodex verstößt? Du wirst ja nicht buhen.
Ja, es ist ja nicht mein Wertekodex. Ne? Also ich finde ja, dass nochmal um auf Werte zurückzukommen, ne? dass gemeinsame Werte, eine Gruppe, eine Familie, eine Firma, eine Mannschaft, einfach, ja, wie soll ich sagen, gemeinsame Werte schweißen zusammen und stärken das Wir-Gefühl. Und dass die individuell, also dass die Werte ansonsten für jemanden persönlich, dass sie einfach, ja, Orientierung und Halt geben im Leben. Naja, aber ich gehe jetzt nicht sofort hin, wenn da jemand mal gegen den Kodex verstößt, und verstoße den Spieler dann, weil letztendlich haben wir das mit der Mannschaft ja gemeinsam getan. Es ist ja nicht so, dass die Jungs zu uns kommen Anfang der Saison und ich sage so und so und so, das sind unsere Werte, sondern wir setzen uns mit jeder Mannschaft neu im Trainingslager Billerbeck zusammen und sprechen da über gemeinsame Werte und Überzeugungen. Und da sind viele Werte, natürlich viele Grundwerte immer gleich, aber es ist auch trotzdem gibt es immer wieder Unterschiede, weil jede Mannschaft ist unterschiedlich, weil es eben auch unterschiedliche Menschen sind. Und so sind es ja die gemeinsamen Werte, die wir gemeinsam aufgestellt haben auch. Und dann konfrontiere ich sie auch damit, wenn sie dagegen verstoßen und sagen, ey, das haben wir gemeinsam gemacht. Und wenn wir dann, wenn einer hier permanent gegen den Wert gegenseitiger Respekt verstößt, ja, da kenne ich dann schon keinen Spaß. Dann kann es auch schon mal sein, dass wenn wir dann mehrmals darüber gesprochen haben, dass wir dann eben auch sagen, du bist hier falsch. Ich habe nichts gegen dich als Mensch, aber du bist hier bei uns falsch. Und noch schlimmer, schon beim ersten Verstoß im Bereich Toleranz, da kenne ich dann gar keinen Pardon.
Ist das bei dir Charakter oder musst du da manchmal auch eine Rolle spielen und musst du dich auch jeden Tag so ein bisschen pushen, um diese Werte durchzusetzen?
Na, auch ich habe mich entwickelt natürlich, aber da bin ich schon Überzeugungstäter. Also ich habe meine eigenen Grundwerte. Bin selbst alles andere als ein Heiliger, weil wir Menschen haben auch Fehler und Schwächen. Und es ist auch wichtig, dass unsere Spieler das von uns wissen, dass wir uns nicht anmaßen zu sagen, so, wir haben im Leben nie was falsch gemacht. Naja, oder wir machen nichts mehr falsch, das ist wichtig. Aber gewisse Grundwerte glaube ich schon. Ich versuche schon, da an gewisse Grundwerte mich zu halten, wie Integrität. Jetzt wird man fragen, was meinst du denn damit? Also ich versuche schon, immer wieder fehlerbehaftet das Richtige zu tun. Egal, wer mir dabei zuschaut, vor allen Dingen, auch wenn keiner zuschaut. So Dinge wie Respekt, Demut, Dankbarkeit, Toleranz, die habe ich schon sehr stark verinnerlicht, aber aus Überzeugung. Nicht, weil die Gesellschaft das erwartet, weil ich das auch für wichtig halte, dass wir Menschen miteinander anständig umgehen und vielleicht, nicht nur vielleicht, wir Ausbilder, Führungskräfte, Eltern, Trainer, Coaches, Mentoren, wir müssen auch bereit sein, das vorzuleben, so führen und lehren durch das Beispiel. Aber nochmal, mit allen Fehlern und Schwächen.
Aber was ich interessant finde, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du gesagt, du lebst es erst recht, wenn keiner hinsieht. Also normalerweise könnte man ja sagen, okay, wenn ich zu Hause bin, zack.
Dann ist es ja nicht echt. Dann ist es ja nicht echt. Und ich glaube auch nicht, dass du das dann vermitteln kannst, weil du dann ja nur eine Rolle spielst. Und über die unterbewusste Ebene werden die Spieler das registrieren.
Wie läuft so ein Austausch überhaupt ab? Ein U19-Spieler im Training drängt sich auf, du sagst, boah, der ist super, die Profiabteilung kommt auf dich zu und sagt, boah, der ist super, und dann spielt er hier bei den Profis. Ist das so einfach, wie ich es mir vorstelle, oder wie läuft so etwas ab? Bietest du oben Spieler an, kommt die Profiabteilung von oben und sagt, Norbert, zeig mal was, oder hast du was, oder gibt es da einen Spieler, oder wir brauchen was?
Ja, ich sag mal, wie der Idealfall aussehen sollte, und das ist aktuell mit David Wagner absolut der Fall. Es war aber nicht immer so, ohne danach zu karten, weil jeder Trainertyp ist natürlich auch anders und unterschiedlich. Und als Profitrainer ist es nun mal so, dass du in erster Linie dich darum kümmerst, das nächste Spiel zu gewinnen. Alles andere ist auch bla bla. Und du hast in der Regel viel zu wenig Zeit, um wirklich mal was aufzubauen und zu verwirklichen. Das ist einfach so. Das sind die Gesetze, auch wenn es nicht immer richtig ist. Aber im Moment ist es so mit David, wie es immer hätte sein sollen und überall so sein sollte. Drei Punkte müssen eigentlich immer gewährleistet sein. Dass ein Spieler über einen ganz langen Zeitraum, sonst ist es ja nicht stabil. Einmal kann jeder und 10-mal kann auch jeder, aber 100-mal und 1000-mal, das musst du können. Was meine ich damit? Dass du über einen ganz langen Zeitraum im Training Spitzenleistungen zeigen solltest. Und damit meine ich vor allen Dingen auch wieder permanenter, maximaler Einsatz, immer das Beste geben, sich immer wieder 100% reinhauen, jeden Tag besser werden wollen, immer alles geben. Natürlich vorausgesetzt, das fußballerische Talent ist da und wird aber auch nur so verbessert, sonst kann es nicht besser werden. Das Zweite ist das Gleiche über einen ganz langen Zeitraum, was die Spiele betrifft. Der muss nicht immer eine Note 1 bekommen, aber der muss immer alles rausfeuern, was er hat. Und natürlich sollten die Leistungen insgesamt als solche dann auch häufig sehr, sehr gut sein. Immer schafft keiner Spitze zu spielen, weil es sind ja keine Roboter, keine Maschinen, sondern auch Menschen. Und der dritte Punkt ist ganz, ganz wichtig, dass der Cheftrainer, der U19, in dem Fall ich, abgestimmt natürlich mit sportlicher Leitung wie bei uns, Matthias Schober und technischer Direktor Peter Knebel, mit den sogenannten Vorgesetzten, dass man sich da auch gegenseitig abstimmt und dann eine Empfehlung ausspricht und sagt, so, der Junge, so wie jetzt bei uns geschehen, ein Beispiel, Malik Chau, Malik Tiaf geschrieben, kennen die Fans noch nicht so genau, wo das jetzt genau so abgelaufen ist. Also so läuft es idealerweise ab und so halte ich das auch für am erfolgsversprechendsten.
Ist es denn schwer, so einen Jungen auf dem Teppich zu halten? Ich meine, wir haben es jetzt gehabt vor wenigen Tagen. Der spielt vor 60.000 Leuten samstags in der Felddienstarena und spielt dann sonntags mit der U19 gegen Preußen Münster vor, ich habe die Zuschauerzahl jetzt nicht vor Augen, 300 Zuschauern vielleicht?
Ja, die Jungs haben dann schon auch alle einen wirklich guten Charakter. Die wissen, was wir gemeinsam. Da bin ich dann natürlich auch mit David im Austausch, dass wir dann am nächsten Tag Kontakt haben, so wie er aufgetreten jetzt bei uns. Nee, hat er wirklich alles gegeben, hat er sich für seine Urmannschaft, was ja immer auch die U19 ist, hat er sich da voll eingesetzt, hat er alles gegeben, da tauschen wir uns aus. Aber das klappt eigentlich auch fast immer. Und die Jungs sind da schon so charakterstark. Und wenn sie das nicht tun, dann bin ich ja noch als Ausbilder immer noch da und kann dann auch mal, wenn ich sehe, dass einer nicht alles gibt, dann auch mal relativ schnell den Spieler auch mal auswechseln. Nicht, um ihn zu disziplinieren, sondern einfach, um ihm deutlich den Hinweis zu geben, du bist gerade nicht auf dem erfolgreichen Weg, sondern nach deinem Debüt gestern schon wieder auf dem Holzweg. Und so nein, so ja.
Also es ist einfach wichtig, dass die Jungs Bock auf Fußball haben. Ahmed hat uns letztes Jahr mal gesagt, egal ob 60 oder 60.000, ich will einfach 90 Minuten auf dem Platz und einfach Gas geben.
Kann ich bei Ahmed 100% so bestätigen. So sind unsere Jungs aber im Grunde genommen eigentlich alle, fast alle. Erinnere mich da auch noch an Leroy, wo das auch dann, oder Meso damals, wo es auch für sie selbstverständlich war. Die wollten einfach, die lieben Fußball und das dürfen sie auch nie verlieren, weil das ist der Ursprung, dieses wunderbare Spiel. Und die lieben den Ball, die lieben das Spiel, die lieben Tore zu schießen. Max Meyer fällt mir auch noch ein, in der Zeit damals, der dann immer sofort, wenn er nur 10 Minuten Profi-Einsatz hatte, nach dem Spiel sofort zum Profitrainer gegangen ist und sofort gesagt hat, ich will morgen aber wieder spielen, ich will morgen 19 spielen. So muss es sein. Alles andere, ist nicht Schalke 04-like. Wenn du den Fußball nicht mehr liebst, wenn du das nicht mehr willst, dann bist du schon auf dem falschen Weg, in die falsche Richtung.
Wir kommen zu unseren Instagram-Fragen, denn wir haben auf Instagram unsere Fans gefragt und da sind so viele Einsendungen gekommen wie noch nie. Es war richtig schwer für uns, 04 Fragen auszuwählen, aber ja, wir haben es irgendwie geschafft. Und die erste Frage, die kommt von Kilian, der möchte wissen, wie sehr du dich darüber freust, dass unsere Mannschaften, unsere U-Mannschaften künftig wieder auf dem Vereinsgelände spielen und nicht mehr an der Baulandstraße, nicht mehr in Ückendorf, sondern wirklich da, wo auch Schalke 04 lebt, wo Schalke 04 ist.
Ja, zunächst einmal habe ich mich ja schon auch öffentlich, tue ich das nochmal, bei all den Vereinen, aber auch bei der Stadt Gelsenkirchen bedankt oder möchte mich nochmal bedanken, dass wir jahrelang die Chance hatten, zum Beispiel an der Baulandstraße zu spielen, in Nückendorf zu spielen und so weiter. Wir waren auch da ja recht erfolgreich, aber jetzt direkt neben der Arena permanent trainieren zu können und auch spielen zu können, ist für uns natürlich ein Riesenschritt in die richtige Richtung, was Identifikation betrifft. Wenn du hier spielst und kannst mit einem Auge, ich meine Jungs, die sollen sich aufs Spiel konzentrieren, aber du kannst ja gar nicht anders. Wenn du dann auch immer wieder einen Blick auf die Arena haben kannst, dann ist das sicherlich eine Riesenbereicherung und ich sage einfach nochmal, zusätzlich motivierend für die Jungs, die hier trainieren und spielen und vielleicht auch für uns nochmal eine Hilfe und Unterstützung, wenn es darum geht, ja auch Spieler in Zukunft von der Knappenschmiede und unserem Weg, den wir hier so mit den Spielern gehen, zu überzeugen.
Kommt es hin und wieder vor, fragte Mario, dass sich jüngere Kollegen auch von anderen Vereinen um Rat bitten?
Ja, erstaunlicherweise, jetzt bin ich mal ganz direkt auch, erstaunlicherweise sogar von auswärts deutlich mehr als intern. Kommt sehr häufig vor, also wir haben, aber nicht nur was meine Person betrifft, was die Knappenschmiede insgesamt betrifft, aber es hat sich in den letzten Jahren schon auch in meiner Richtung da schon nochmal sehr viel getan. Aber wir haben extrem viele Hospitations- und Trainingsbeobachtungsanfragen aus dem In- und Ausland. Wir werden jetzt in Kürze nur ein Beispiel, eine deutsche U17-Nationaltrainerin mal für eine Woche hier haben. Das hat sich schon in den letzten 10 Jahren nochmal gewaltig gesteigert. Also da haben wir permanent sehr viele Anfragen. Können auch nicht überall Ja sagen, ne, weil du hast natürlich dann, wir wollen helfen. Ne, man ist ja auch selber, hat ja von anderen gelernt und lernt immer noch von anderen. Deswegen sagen wir auch so häufig Ja wie möglich. Können aber nicht immer Ja sagen, weil wir dann immer wieder natürlich in jeder Woche fremde Personen mitten im Team hätten. Und das ist dann natürlich auch, wir versuchen, aber wir können nicht überall Ja sagen, weil es auch schon mal eher für die Gruppe nicht so gut ist.
Die nächste Frage kommt von Kevin und der fragt, muss ein guter Trainer zwangsläufig auch ein guter Fußballer gewesen sein?
Ich sage mal, jein. Es gibt einfach Ausnahmen. Bei allem Respekt jetzt bitte nicht falsch verstehen, weil es ja bekannt ist, dass Domenico Tedesco ein sehr guter Trainer zum Beispiel ist, hat aber nicht allzu hoch gespielt. Ich glaube, irgendwas im Bereich Kreisliga, Bezirksliga, bei großem Respekt jetzt nicht falsch verstehen, Volker Finke hat bis Bezirksliga gespielt. Also es macht definitiv Sinn, selber gespielt zu haben. Profi gewesen zu sein, ist dann von großem Wert und dann sicherlich sehr, sehr hilfreich, wenn du die gleiche Bereitschaft hast wie andere Trainer, die aus anderen Bereichen kommen, sagen wir mal die Diplom-Sportlehrer und so weiter. Wenn du dich genauso intensiv mit der Fußballmaterie und allem, was dazugehört, befasst, dass du darfst niemals hingehen als ehemaliger Profi, ja, jetzt werde ich mal eben Trainer. Weil Trainer ist ein richtiger Beruf, ist ein Beruf, den du lernen musst. Genauso bist du da erst Lehrling, dann Geselle, dann Meister. Wenn du bereit bist, diesen Weg zu gehen, und das machen die Holländer sehr vorbildlich, da fängt ein Ruud van Nistelrooy mit der C-Jugend an, macht jetzt die A-Jugend, die wollen das unbedingt. Dann hast du sicherlich Vorteile demjenigen gegenüber, der nicht Profifußball gespielt hat. Aber um Profi-Trainer zu werden, ist es definitiv kein Muss. Dafür gibt es genügend Beispiele.
Kennan fragt, in welchem Alter macht es Sinn, als guter Spieler von einem kleineren Verein in ein NLZ zu wechseln?
Ja, ist eine Frage, die mir sehr am Herzen liegt. Es ist ja heute so, dass es auch schon in den Leistungszentren, ne, bei fast allen größeren Vereinen, auch bei uns schon U9, U10, U11 Mannschaften gibt. Ich kann die Vereine verstehen, ich kann unseren Club auch verstehen. So dass nach dem Motto, also wenn wir den Jungen jetzt nicht holen, ne, wir sind ja von uns überzeugt, dass wir sehr gut ausbilden. Und wir tun keinem was Böses, wir tun keinem weh. Eher das andere Vereine, Großvereine, die diesen Spieler abwerben und holen, machen wir das selber. Auf der anderen Seite halte ich es für zu früh, weil ich glaube, dass Spieler im Alter von 8, 9, 10, 11 Jahren, vielleicht auch noch mit 12 Jahren, in ihren Heimatvereinen am besten aufgehoben sind, weil sie dann einfach dadurch auch mehr Zeit haben, man hört, vor dem Training, nach dem Training, da noch Fußball zu spielen. Und zu uns haben sie nämlich häufig eine Anreise, kommen dann für 1,5 Stunden hierhin, und werden dann wieder nach Hause gefahren von ihren Eltern oder vom Fahrdienst. Ich weiß nicht, ob unser Fahrdienst schon so weit ist in der Altersgruppe. Voraussetzung ist natürlich, dass in den kleinen Vereinen sie gute Mitspieler haben auch, vor allen Dingen aber auch richtig gute Trainer und Ausbilder haben. Damit meine ich auch vor allen Dingen mit guten Trainern und Ausbildern Menschen, die Fußball begeistert sind, die Fußball verrückt sind, die Menschen lieben, die Fußball lieben, die mit der Altersstufe entsprechend umgehen können, die den Spielern die Liebe zum Fußball vermitteln. Ja, wichtig ist natürlich dann, dass sie neben diesen 2, 3 Einheiten bei dem kleinen Verein ganz viel nebenbei Fußball spielen. Sonst kannst du nicht top werden. Du brauchst eine bestimmte Anzahl an Stunden in einem bestimmten Alter, um in irgendwas spitze zu werden. In den Fällen, also ich bin eher dafür, im Heimatverein zu bleiben bis zu dem Alter. Und irgendwann macht es dann einfach Sinn. Das genaue Alter vermag ich nicht zu definieren, weil jeder Mensch und jeder Fußballer ist anders. Macht es dann natürlich auch Sinn, zu einem größeren Verein zu wechseln, damit du eben dann permanent auch mit gleich guten oder auch besseren trainieren kannst, um noch besser zu werden. Aber die Frage ist, da könnte man stundenlang drüber reden. Mache ich mir sehr viele Gedanken drüber, weil wir es ja mit Kindern zu tun haben und für unsere Kinder sollten wir nur das Allerbeste tun.
Sag mal ganz kurz, wie viele Stunden müsste man spielen? Du hast ja, halt eine gewisse Stundenanzahl.
Ja, ich habe ja von Malcolm Gladwell gesprochen. Das ist ja nur eine Circa. Man kann, aber der hat mir herausgefunden nach ganz langen Untersuchungen, dass egal in welchem Bereich, ob das Klavierspielen ist, Gitarre spielen, Tennis spielen, Fußball spielen, egal in welchem Bereich du Spitze werden willst, circa auf 10 Jahre kommst oder 10.000 Stunden kommst, intelligentem und hartem Training. Hart meine ich jetzt nicht, falsch verstehen. Intensives Training, intelligentes Training. Und das ist in der heutigen Zeit immer schwerer. Also ich bin ja als Straßenfußballer groß geworden, Gelsenkirchen-Ückendorf, Bergmannstraße. Vierte Lebensjahr stand ich da ein halbes Jahr, bevor man mich hat das erste Mal mitspielen lassen. Also da habe ich schon gelernt, durchzuhalten. War wirklich so. Ich stand da und irgendwann haben sie gesagt, komm rein. Oh, da haben sie gemerkt, der trifft ab und zu, den können wir vorne reinstellen, der trifft ab und zu mal die Kiste, dann durfte ich regelmäßiger mitspielen. Aber da kam ich eben auf diesem Sport- und Spielplatz schon im Alter von 15, 16 auf diese 10.000 Stunden. Permanente Ballkontakte, Ballgefühl entwickeln, Dribbling entwickeln, Passen entwickeln. Da haben wir Unterzahl, Überzahl, Gleichzahlspiele gehabt, alles Mögliche da schon gehabt. Dann mit 9. Lebensjahr im Verein angefangen und trainiert, neben dem Vereinstraining 2-3 Mal in der Woche bei Westfalia, Westerkappeln. Durch den Umzug meines Vaters damals sind wir da hingekommen. Und dann haben wir eben auf dem Schulhof noch mit dem Tennisball gespielt, nach der Schule, vor der Schule, stundenlang Fußball gespielt. Das haben die Jungs heute nicht mehr. Ja, und deswegen haben wir sicherlich auch im Bereich der Technik Probleme, haben wir im Bereich des Spielverständnisses auch Probleme, weil das nicht mehr so einfach ist, auf diese 10.000 Stunden zu kommen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch entsprechend in den kleinen und in den Großvereinen mit den Kindern arbeiten. Ball, 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 Ball. Spielen, 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 spielen.
Spürst du das denn tatsächlich in der Ausbildung, dass es in den letzten Jahren weniger geworden ist? Ich meine, du bist viele Jahre schon Trainer und vor 25 Jahren war es noch nicht, dass man aus der Schule kommt, die Playstation anmacht oder es gab keinen Nachmittagsunterricht. Also ich kenne das noch, da kommt der Schulranzen in die Ecke und dann geht's auf den Bolzplatz und wenn irgendwann die Kirchenglocken läuten, dann kommst du nach Hause und eigentlich kam man da noch nicht, dann stand irgendwann die Mutter da und man hat immer noch den Ball am Fuß gehabt. So kam man auf die Stunden. Merkst du es heute, dass es da wirklich so krasse technische Defizite gibt?
Die Technik ist insgesamt schwächer geworden. Weil den Jungs und Mädels, das Mädels kann ich jetzt nicht so einschätzen, wobei ich den Mädchenfußball und Frauenfußball sehr schätze, aber habe ich nicht so den Einblick, spreche jetzt mal von den Jungs. Da ist die Technik schon insgesamt deutlich schwächer geworden. Ich war jetzt noch auf einer Fortbildungsveranstaltung des DFB für U19-Trainer, das machen die immer richtig gut. Da war das eins der Hauptthemen, da ging es um Mentalität in der heutigen Zeit, aber auch um Technik und Spielverständnis. Das ist schwächer geworden bei uns. Und das hat sicherlich damit zu tun, das muss damit zu tun haben. Denn dass die Beherrschung des Spielgeräts ist ja Grundvoraussetzung. Wenn ich den Ball nicht beherrsche, dann beherrscht er mich. Und den lerne ich nur zu beherrschen, indem ich übe, 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 stundenlang trainieren, trainieren, trainieren.
Das ist wahrscheinlich auch mit der Beidfüßigkeit. Also als Rechtsfuß, den linken Fuß, den lerne ich jetzt nicht, wenn ich dreimal im Schusstraining mit links dann geschossen habe, dann habe ich keine Klebe. Ne?
Ja, das übst du von klein auf. Ja. Das war bei mir gar nicht so bewusst, aber wenn du sehr früh Fußball spielst und hast dann noch das große Glück, das hatte ich auch, den einen oder anderen wirklich guten Trainer, gerade in der Jugend auch gehabt zu haben, dann ist das irgendwann selbstverständlich. Und Spielfähigkeit, Spielintelligenz, Spielverständnis. Also Spielintelligenz, damit meine ich, dass du in der Lage bist, von den vielen Lösungen, von den vielen taktischen Lösungen, die du hast und siehst, davon die beste auszuwählen und dann auch technisch durchzuführen. Das entwickelt sich ja nur durch Spielen, aber durch ganz häufig Spielen. Und sie kommen heute einfach nicht mehr auf die Stunden. Und da müssen wir bei den kleinen Vereinen ansetzen. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist eine gute Idee, dass man versucht, wieder Spielplätze zu installieren, die betreut sind, aber eben nicht so, dass da einer steht, dass der Vorturner, der Trainer da steht und sagt, so, 20 Kinder sind da, wir machen jetzt eine Trainingseinheit, sondern da sind Hemdchen. Gab es ja früher auch nicht Hemdchen, wir haben ja so gegeneinander gespielt, aber da sind Bälle, da habt ihr Hemdchen, da stehen ein paar Tore. Jetzt macht euer eigenes Ding, macht das, wozu ihr Lust habt. Spielt oder schießt auf die Torwand oder geht an die Kletterwand oder irgendwas. Das, irgendwie müssen wir es ja wieder zurückkriegen. Und in den Vereinen, ob kleine oder große Vereine, alle gleich wichtig, ist es eben wichtig, dass der Ball im Vordergrund steht und dass man die Spieler auch dazu motiviert, wieder mehr zu üben, wieder mehr zu trainieren. auch mal eine Stunde wirklich für sich alleine zu machen, zu dribbeln, durch Hütchen zu jonglieren und.
Steht der Ball im Vordergrund bei kleineren Vereinen, auch bei uns aber auch sehr häufig leider die Ergebnisse. Das heißt zwar irgendwie, die Entwicklung der Spieler ist das Wichtigste, aber hast du als U19-Trainer auch Druck, dass die Ergebnisse stimmen müssen, dass du dich vielleicht rechtfertigen musst, wenn man vielleicht mal zwei Spiele verloren hat?
Naja, ich glaube, wir sind in den letzten 10 Jahren doch gemeinsam sehr verwöhnt. Wir waren, glaube ich, einmal Vierter und sonst immer Erster oder Zweiter, haben, glaube ich, 6 Mal in den 10 Jahren die Westdeutsche Meisterschaft gewonnen, waren noch 2 Mal Deutscher Meister, sind aktuell Sechster. Sagen wir mal so, wenn Norbert Elgert jetzt in den nächsten 3-4 Jahren immer so Sechster, Siebter ist, dann wird das ganz schnell gehen und sagen, der ist zu alt, der kann nicht mehr motivieren. So ist das nun mal. Also ich lasse mich da auch gerne an den Erfolgen und auch an den Leistungen natürlich auch weiterhin messen und will da auch gar nichts geschenkt haben, nicht falsch verstehen.
Die Messlatte ist ja auch hoch nach den letzten Jahren. Also ihr seid der Stammgast, wenn es um die Vergabe der Deutschen Meisterschaft geht.
Ja, ich sage es einfach mal so, ohne in die Vergangenheit zu sehr zu gehen, ohne nachzukarten, ohne irgendjemand das in die Schuhe zu schieben. Aber wir haben schon 2-3 Jahre so ein bisschen verschlafen. 2-3 Jahre etwas in bestimmten Bereichen. Werde ich nicht in die Tiefe gehen, öffentlich erst recht nicht. Intern melde ich mich da schon. Haben bestimmte Dinge eben nicht ganz so gut gemacht. Und der eine oder andere Club ist da auch an uns vorbeigezogen. Wir sind immer noch gut. Aber wir sind im Moment nicht absolute Spitze. Da wollen wir schnell wieder hin. Da glaube ich auch, dass wir es in den nächsten Jahren wieder schaffen. Aber dazu musst du eben permanent viele Dinge gemeinsam richtig machen. Wir haben zum Beispiel jetzt bei allem Respekt auch vor meinen Jungs. Ich schätze meine Jungs sehr, mag meine Mannschaft und den einzelnen Spieler, aber wir sind insgesamt schon haben zwei sehr durchschnittliche Jahrgänge. Und wir müssen wieder dahin, dass wir, das werden wir auch immer wieder schaffen, siehe Malik Chau jetzt zum Beispiel oder Ahmed Kutucu letztes Jahr. Wir sind nach wie vor gut, wir sind nach wie vor gut dabei. Gerade in unserer Hauptaufgabe, so viele Spieler wie möglich aus unserer eigenen Jugend in den Profikader zu bringen. Aber wenn wir das in Zukunft auch wollen, müssen wir sicherlich dann auch es immer wieder schaffen, Spieler, die von ganz unten nach oben kommen, so wie in der Vergangenheit Beispiele, Manuel Neuer, Kahn Ayhan, Jule Draxler, ich vergesse bestimmt viele, aber auch verstärkt, da kommen wir nicht dran vorbei, Quereinsteiger holen wie Mesut Özil zur A-Jugend, wie Sead Kolasinac zur A-Jugend, wie Wes McKennie ins letzte A-Jugendjahr zu holen. Da müssen wir in Zukunft sicherlich klotzen, statt kleckern, das werden wir auch gemeinsam, da sind wir auch sehr entschlossen, um dann auch insgesamt wieder Spitze zu werden. Also primär, um Spieler nach oben zu bringen, aber sekundär spielen wir natürlich auch eine Tabelle aus und sind lieber viel lieber Erster als Zweiter. Und das könnte ich so fortführen, viel lieber Vierter als Fünfter und viel lieber Sechster als Siebter. Also wir, spätestens A-Jugend ist Resultatsalter. Aber bei den Kleinsten müssen wir natürlich Resultatsdruck rausnehmen, auch die wollen gewinnen. Aber die müssen vor allen Dingen Spaß haben an dem Spiel und Spaß daran haben, auch gemeinsam mit ihren Freunden auf dem Platz ihr Bestes zu geben.
Aber ist dann für dich der Druck vielleicht manchmal auch so, dass du sagst, ich habe einen 20er Kader, ich kann aber dieses Wochenende wieder nur diese 11 spielen lassen. Du hast aber einen Spieler, wo du merkst, jedes Training gibt der Vollgas, der haut sich voll rein. Es reicht jetzt vielleicht aber nicht für das große Spiel, aber ich möchte dem Spielzeit geben. Fehlt dir da vielleicht sowas wie ein weiterer Wettbewerb, wie Testspiele, wie... Ich weiß gar nicht, wie ich es definieren soll. Also, dass jeder Spieler auch auf seine Spielzeit kommt.
Ja, die Frage ist sehr gut. Das ist wirklich, wirklich, stellt ein Problem dar. Weil optimal kannst du dich als Spieler nur entwickeln, wenn zwei Dinge gewährleistet sind. Einmal das bestmögliche Training, also Training auf ganz hohem Niveau. Und dann möglichst viele, viele Wettkämpfe auf ganz hohem Niveau. Und das können wir eben nicht allen Spielern ständig geben. Das ist schon ein Problem und deswegen machen wir häufig Testspiele, müssten wir vielleicht noch häufiger machen, spielen jetzt zum Beispiel wieder in der übernächsten Woche gegen die A-Jugend vom PSV Eindhoven, Ruud van Nistelrooy als Trainer, wie so ein Rückspiel, wir haben hier gespielt 3-3, haben dann das Rückspiel, da geht es dann vor allen Dingen um die Spieler, die zu kurz gekommen sind insgesamt und alle, ja, dafür ist es natürlich auch Hochleistungssport, sie müssen dann schon lernen. Nee, dass in der Regel die elf spielen, die am ehesten das Spiel auch für unseren Club gewinnen. Da ist es auch schwer, dann im A-Jugendalter und auch unrealistisch da zu viele Bonbönchen zu verteilen. Nur dann, wenn der Spieler es sich wirklich erarbeitet hat und verdient hat und dann natürlich schon.
Du hast vorhin davon gesprochen, dass du natürlich nicht allwissend bist und immer wieder Input brauchst und den auch suchst. Wie bildest du dich regelmäßig fort?
Austausch mit intern, mit Kollegen, mit Vorgesetzten, aber auch über DFB-Fortbildungen. Aber in erster Linie über sehr viel Lesen. Also ich versuche da schon immer auf neuestem Stand zu bleiben, fachlich, aber auch was die persönliche Weiterentwicklung betrifft, Biografien. Fachlich versuche ich schon alles immer zu bekommen, was neu ist, an Büchern, an DVDs. Aber nutze da natürlich inzwischen auch verstärkt das Internet. Also ich versuche schon, da ständig am Ball zu bleiben, dazu zu lernen. Denn wenn du in der heutigen Zeit stehen bleibst und meinst, du hast ausgelernt, dann bist du schneller weg vom Fenster, als du dir vorstellen kannst. Also versuche ich da auch, für meine Jungs immer wieder, jeden Tag noch besserer Trainer zu sein als gestern. Versuche ich das schon vorzuleben. Aber anders geht es meiner Meinung nach auch nicht, weil das Wissen, das Gesamtwissen der Menschheit allgemein und speziell im Fußball, das, was früher so 100 Jahre gedauert hat, das Verdoppeln des Wissens geht heute innerhalb von 2-3 Jahren. Und wenn du da stehen bleibst, hast du keine Chance mehr.
Ja. Was gibst du, wenn du im Internet suchst, was gibst du da ein? Motivation als Oberbegriff oder Motivation und einen deiner Vorbilder? Oder gibst du, wie werde ich besser? Gibst du Schlagworte ein? wie läuft das?
Ja, es gibt natürlich dann bestimmte Fachquellen, wo du schon weißt, was du eingeben musst, um die eine oder andere Quelle aufzutun oder aus dieser Quelle dann zu lernen. Da gibt es schon jede Menge Möglichkeiten inzwischen. Das Internet ist da auch in diesen Sachen gewaltig und groß geworden. Und ich will jetzt nicht Werbung für irgendwas machen, aber wenn du Amazon ausgesprochen, da findest du natürlich auch alles. Wenn ich jetzt einen bestimmten Trainerkollegen eingebe, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, ich gebe jetzt Phil Jackson ein. Der hat damals, die Chicago Bulls, glaube ich,
mit Michael Jordan. Ja.
Später dann, glaube ich, die Lakers zu Meisterschaften geführt in den USA mit Michael Jordan zuerst und später die Lakers dann mit Kobe Bryant und so weiter. Dann findest du natürlich alles. So seine Bücher, 11 Rings oder Sacred Hoops. Und da, das ist relativ leicht, da zu surfen. Und da muss ich aber auch sagen, Das kann ich, aber da bin ich meiner Frau sehr dankbar, die da wirklich sehr firm ist und mich darin, nicht nur darin, extrem unterstützt.
Hinterfragst du dich auch manchmal selbst? Also du hast im Laufe der Jahre Erfahrung gemacht, dass das gut ist, und stellst du dir dann irgendwann mal 2 Jahre später wieder die Frage, ist das gut, was ich da die letzten Jahre gemacht habe, und versuchst es an die Neuzeit anzupassen, oder wie läuft das?
Es gibt viele Dinge, von denen ich überzeugt bin, dass sie zeitlos sind. Naja, aber ich betone ja immer wieder, dass wenn du nicht mit der Zeit gehst, dann gehst du mit der Zeit. Da kannst du auch anders gar nicht überleben, weil die Evolution geht immer weiter. Das hat Charles Darwin, glaube ich, schon gesagt. Ne? Alle Lebewesen, die sich nicht weiterentwickelt haben, dass die aussterben. Also ich versuche dann schon, mich permanent weiterzuentwickeln, dazu zu lernen, zu reflektieren auch. Und bin auch gerne bereit, natürlich immer wieder mal zu schauen, was war gut, was war nicht so gut. Wichtig ist immer, dass du in der Gegenwart, in der du Entscheidungen triffst, in der du irgendwas tust und machst, dass du überzeugt davon bist, dass es so richtig ist. Weil anders kannst du ja nicht handeln. Du weißt ja erst später, ob es richtig oder falsch war. Du musst es nur mit voller Überzeugung machen zu dem Zeitpunkt. Aber selbstverständlich ist es wichtig, hinterher zu reflektieren. Da bin ich immer der Erste. Vor allen Dingen nach Niederlagen, nach schwächeren Ergebnissen oder in dieser Saison. Auch wenn ich sage, wir haben da 2 nicht ganz so starke Jahrgänge, die aber okay sind. Dann bin ich der Erste, der auch mich selber hinterfragt. Und was hast du alles richtig gemacht? Was kannst du besser machen? Jetzt und vor allen Dingen dann auch in der Zukunft.
Wie läuft da der Austausch mit deinen Co-Trainern?
Ja, ist schon sehr gut. Da sind alles junge Burschen, die alle so im Alter 30, 35 sind. Aber wir lernen da schon voneinander auch. Und ich bin eigentlich auch ein ganz guter Zuhörer. Ich höre viel lieber zu. Ja, jetzt muss ich ja stundenlang quasseln. Geht ja nicht anders, sonst könnten wir hier das... Wenn wir das gemeinsame Format ja nicht hinkriegen, mache ich auch nicht ungerne, gerade wenn das ein Gespräch ist, also was unsere Fans hinterher hören, zu denen ich eine ganz besondere Verbindung habe. Aber ich höre eigentlich viel lieber zu, weil das, was ich selber sage, weiß ich ja schon. Aber das, was andere sagen, eben nicht. Deswegen höre ich auch gerne meinen Trainerkollegen zu, Menschen im Allgemeinen gerne zu, weil ich da viel mehr von lernen kann, als von dem, was ich ja selber sage, was ich selber erzähle.
Also die liefern dir dann wahrscheinlich auch Input für Trainingsarbeit? Oder wie habt ihr euch da aufgeteilt?
Ja, ich gebe schon eine gewisse Richtung vor, bin aber dafür Anregungen und bin ich immer offen. Immer offen. Weil es ist ja klar, wenn wir unser Trainerteam, wir sind drei Trainer, Torwarttrainer, also acht Augen und acht Ohren, also acht Augen sehen deutlich mehr als zwei. Und acht Ohren hören auch deutlich mehr als zwei. Also von daher absolute Offenheit, wenn ich natürlich durchaus da und auch sehr gerne aufgrund meiner Erfahrung der vielen Jahre auch die Richtung nach wie vor vorgebe. Aber wir lernen voneinander, nicht nur Sie von mir.
Und wie ist das dann aufgeteilt auf dem Platz? Bist du da eher der Beobachter, nachdem ihr euch besprochen habt und die Trainingsarbeit aufgeteilt habt?
Ja, es gibt ja unterschiedliche Ansätze. In England ist es ja so, und der Ansatz ist auch gut, das ist ein sehr guter, ist der Coach so im Grunde genommen der Supervisor auf dem Platz. Es wird vorher alles abgesprochen, die Trainingseinheiten werden entwickelt und auf dem Platz ist der Trainer dann der vor allen Dingen der Beobachter, der ab und zu mal einschreitet. Das in Deutschland häufig anders, aber das eine oder das andere hat alles Vor- und Nachteile. Ist es doch häufig so, dass der Trainer nicht im Vordergrund steht, aber schon so auf dem Platz auch die Richtung vorgibt. Das bevorzuge ich nach wie vor, weil ich leidenschaftlich gerne nicht nur Trainingseinheiten entwickle, sondern auch coache. Aber auf dem Platz hat dann jeder von uns schon auch seine Aufgaben. Und das macht in der heutigen Zeit auch bei einer Gruppe von 20, 25 Spielern sehr viel Sinn. Dass man da die Aufgaben auf dem Platz in den Trainings- und Spielformen dann verteilt.
Du bist ein Teamplayer, nichtsdestotrotz bist du als Person ausgezeichnet worden vom DFB als Trainer des Jahres. Schon etwas her. Aber was bedeutet dir so eine Auszeichnung?
Das war im gleichen Jahr, glaube ich, durch die Fans die Einberufung in die Schalker Ehrenkabine. Boah, beides schon sehr speziell. Ich will jetzt gar nicht sagen stolz, aber große Freude. Natürlich auch über solche persönlichen Auszeichnungen, von denen ich aber weiß, dass ich sie nie bekommen hätte ohne andere Menschen. Ohne meine Familie an erster Stelle, aber ohne, jetzt bin ich ja nun mal die meiste Zeit meines Lebens hier auf Schalke, ohne die vielen Mitarbeiter, Kollegen, Vorgesetzten, hätte ich solche persönlichen Auszeichnungen nie bekommen können, in erster Instanz natürlich, ohne all diese großartigen Jungs, die es bei uns geschafft haben. Also von daher große Freude. Freude viel mehr als Stolz, würde ich jetzt sagen, Stolz so ein bisschen, aber ich weiß ganz genau, dass ich da schon meinen Anteil habe, aber dass das ohne all die vielen Menschen, nochmal Spieler, Familie, aber auch die ganzen Kollegen, Helfer, Vorgesetzte, Trainer, Mitarbeiter, unmöglich gewesen wäre. Ich empfinde da große Freude, aber auch große Dankbarkeit.
Also du bist jetzt seit 96 U19 Trainer. Es gab ein Dreivierteljahr, da warst du unter Frank Neubert Co-Trainer der Profis. Aber ansonsten durchgehend U19-Coach, du hast Spieler geformt, die die Weltformate haben, du bist DFB-Trainer des Jahres geworden, du stehst in der Öffentlichkeit, gab es denn niemals die Ambition, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt Profitrainer werden?
Ja, also diese Ambition schon mal so, auch als junger Trainer, aber ich habe es letztendlich nie gespürt, nie gefühlt und das musst du. Dafür ist die Aufgabe und gerade hier unser Club viel zu wichtig und aber auch zu schwierig. Ich habe mich da nie vorgescheut oder vorgedrückt. Ich habe es einfach nie gespürt und nie gefühlt und sehe in der Aufgabe, die ich für unseren Club jetzt schon so lange, ja, oder in der ich mich bewegen darf, für mich persönlich einen größeren Sinn und eine größere Befriedigung. Also macht mir unwahrscheinlich viel Spaß. Und ich sehe auch ganz viel Sinn da drin, jungen Menschen dabei zu helfen, ihre Wünsche, Ziele und Träume zu verwirklichen. Vielleicht auch hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend an, Wert in ihrem Sinn, Wert und Sinn in ihrem Leben zu finden. Und ja, ich halte es da eigentlich so ein bisschen mit dem Satz, der Mensch wird nur etwas durch die Aufgabe, die er zu der Seinen gemacht hat. Und es scheint ja tatsächlich, was den Beruf betrifft, so mit 24 Jahren jetzt Ende noch nicht ganz abzusehen, ja schon eine auf den Fußball bezogene Lebensaufgabe zu sein. Also das erfüllt mich nach wie vor sehr und mir fehlt da auch nichts, ich vermisse nichts. Mir ist schon bewusst, dass ich das andere, glaube ich, auch ganz gut gekonnt hätte.
Es ist ja auch so, dass es da tatsächlich mal Bestrebungen gab, oder ist das eine mehr? Also es heißt ja, intern stand der Name ja hier öfter zur Debatte.
Der Clemens Tönnies, zu dem ich eine sehr gute und enge Verbindung habe, der hat ja, es ja auch in meinem Buch gesagt, also dass ich da schon das ein oder andere Mal auch hier im Gespräch war und immer wieder gesagt habe, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Also das intern war es definitiv der Fall, das ein oder andere Mal, und extern natürlich auch. Aber damit kokettiere ich nicht. Aber es war natürlich schon, gab es oft die Möglichkeit, Profitrainer zu sein, zu werden oder auch für den DFB zu arbeiten oder auch im Ausland zu arbeiten.
Bayern München soll angerufen haben.
Ja, Michael Reschke und ich, als Michael hier anfing, das kann ich ja ruhig erzählen. Michael hatte damals den Kontakt, als er noch bei Bayern war, aufgebaut und wollte den auch intensivieren. Dann ist Clemens dann jetzt aber reingesprungen, reingegrätscht. Und hat das dann auf seine Art, meine ich jetzt aber absolut positiv, verhindert. Es ist nicht zu Gesprächen gekommen, also nicht zu intensiven Gesprächen. Es war vorgeplänkelt, nicht zu intensiven Gesprächen gekommen. Und als Michael dann hier bei uns angefangen ist und wir haben uns das erste Mal, Michael schätze ich übrigens auch sehr und bin froh, dass er jetzt bei uns ist und nicht mehr bei Bayern, hat dann zu mir gesagt, so mit einem Lächeln im Gesicht, jetzt arbeiten wir beide doch noch zusammen. Und wir wussten dann beide, was gemeint war.
Und das auf Schalke und hoffentlich noch lange. Aber wir haben eine Frage, die stellen jetzt nicht wir, sondern eine dir bekannte Stimme, die du gleich hören wirst. Ist eine Was-wäre-wenn-Frage. Spielen wir einfach mal ab.
Ich würde von ihm gern wissen, wenn er die Möglichkeit hätte, einen Verein, der ihn besonders inspiriert auf der Welt, wenn er die Möglichkeit hätte, die Mannschaft, die für eine Saison zu leiten, welcher Verein das wäre.
Ja, Kahn Ayan, einer deiner ehemaligen Spieler, jetzt bei Fortuna Düsseldorf Leistungsträger. Was kannst du ihm denn auf diese Frage antworten?
Ich sag mal so, mein lieber Kahn, du weißt ja, wie sehr ich mich über deine Entwicklung und deinen Weg menschlich und zum Profi gefreut habe und immer noch freue. Wobei, nicht falsch verstehen, menschlich warst du schon immer top und sportlich auch. Ja, stellt sich so nicht, kann ich so gar nicht beantworten. Sagen wir mal so, die Möglichkeit war ja da. Wenn ich gewollt hätte oder wollte, aber die Frage stellt sich definitiv nicht aktuell sowieso nicht und wird sich auch in Zukunft nicht stellen, dann wäre es Schalke 04 gewesen.
War Kahn einer dieser Spielertypen, mit dem du richtig gut klargekommen bist damals?
Ja, Kahn war ja auch phasenweise bei uns Mannschaftskapitän. Auch wir sind ja 2012 mit Max Meyer, Philipp Max, Seat Kolasinac, ich vergesse jetzt bestimmt, wie Jungs waren alle wichtig, die dabei waren. Ja, René, genau, der jetzt in Dresden ist. Soll mir keiner böse sein, wenn ich ihn jetzt nicht genannt habe. Sind wir ja deutscher Meister geworden. Kahn, ja, eigentlich auch ein Schalker durch und durch. Sicherlich auch jetzt mit Leib und Seele Düsseldorfer. Und der Kahn gibt dafür seinen großartigen Club alles. Aber er ist trotzdem von innen heraus noch immer ein richtiger Schalker. Menschlich klasse, konnte man auch damals schon sehen, dass er seinen Weg gehen würde. Schade, nicht bei uns, wobei ich ihm das auch bei uns zutrauen würde oder zugetraut habe. Aber ist auch so ein super Weg gegangen. Klasse Mensch, richtig guter Fußballer
auch. Auf jeden Fall auch eine sehr hohe Meinung von dir. Wir haben noch eine zweite Nachricht und ich glaube, oder ich weiß, dass er damit jetzt das Thema unseres Beginns auflöst. Wo wir jetzt eigentlich eingestiegen wären, zu deinem Lied. Da hat Kahn eine Verbindung.
Ja, mit dem Coach damals, das war schon eine ganz besondere Zeit und auch eine sehr erfolgreiche Zeit, glaube ich. Die 2,5 Jahre, die ich da verbringen durfte mit ihm, auch, ja, wie gesagt, vom sportlichen Erfolg dann auch geprägt und viele lustige Momente, wenn ich mich an einen für mich sehr lustigen Moment zurückerinnern muss, dann ist das sicherlich die Feier der Deutschen Meisterschaft, weil der Coach halt ja schon eine sehr autoritäre Person war und ich ihn eigentlich bis zu dem Tag auch sehr als streng wahrgenommen habe, aber ja, wie gesagt, an dem Tag der Meisterschaft habe ich gesehen, dass er auch anders kann und dass er auch eine Stimmungskanone sein kann, wenn ich das so sagen darf. Und ja, das war auf jeden Fall ein ganz besonderer Moment. Aber darüber hinaus natürlich gibt es heute noch Erinnerungen, jetzt in der Mannschaft zum Beispiel mit Marcel Sobotka, der in meiner Mannschaft spielt, erzählen wir uns beim Frühstück teilweise immer noch Geschichten von damals. Und ja, ist einfach eine unvergessliche Zeit und bin dankbar für diese Erinnerung. Ja, und wünsche dem Coach natürlich nach wie vor alles Gute und eine erfolgreiche Zeit auch und vor allem natürlich auch eine gesunde Zeit.
Du wirkst sehr nachdenklich.
Ja, und ich lasse mir hier gleich noch die Tränen kommen. das ist immer wieder spannend. Auch spreche ich mit meiner Frau Conny auch häufig darüber, dass die Jungs mich immer in der Phase, wo wir zusammenarbeiten, als streng, manchmal hörst du auch hart empfinden. Das höre ich eigentlich gar nicht so gerne, weil ich sehe es eher als als einfach konsequent an. Also weder hart noch streng, eher konsequent. Was meine ich damit? Die Jungs haben große Träume und Ziele. Der FC Schalke 04, also unser Club, hat große Ziele mit ihnen. Wenn wir uns als Mannschaft treffen, haben wir gemeinsam große Ziele. Und daraus entsteht natürlich einfach nur eine konsequente Ausrichtung und konsequentes Trainieren und Arbeiten. Dabei darf aber nie auch die Freude, die Spielfreude und der Spaß zu kurz kommen. Das versuchen wir schon immer miteinander zu verbinden. Ich glaube, das konnte man auch da raushören. Also ich mache auch gerne, ich flachs auch gerne mit ihnen. Aber das ist aber einfach eben so. Das ist, glaube ich, in meinem Naturell, dass ich dann schon irgendwie, ja, wird mir immer wieder nachgesagt, eine gewisse Autorität auch ausstrahle, ohne jetzt autoritär sein zu wollen. Wahrscheinlich wirklich so. Wobei der Führungsstil eher situativer ist. Mal durchaus demokratisch, aber wir reden schon über alles. Und wir beziehen die Jungs schon mit ein, situativ auch mal autoritär. Weil wenn du so eine Gruppe von 25 Jungs zu führen hast, dann geht das auch nicht immer nur mit Zuckerbrot. Aber damit meine ich jetzt nicht, dass die Peitsche eingesetzt wird. Manchmal auch laissez-faire, dass wir mal loslassen. Also eher ein situatives Führen. Wenn die Jungs das so empfinden, boah, ja, dann ist das so. Aber wenn sie dann später sagen, ja, war klasse und war erfolgreich. Ich habe sportlich und menschlich ganz viel mitgenommen. Der Alte war zwar streng, aber ist menschlich super in Ordnung. Dann kann ich da schon mit leben.
Und es muss ja irgendwas anderes auch hängen geblieben sein bei dieser Meisterfeier. Kannst du uns da mal aufklären?
Naja, ich hatte ja vorhin dieses Enzian-Lied gesungen. Also ich bin jetzt weder Heino-Fan noch Gegner, ganz im Gegenteil. Der Mann hat einen sehr erfolgreichen Weg auf seine Art mit seinem Gesang, mit seiner Musik gegangen. Aber es war mal, ich glaube, mit der Mannschaft, was war 2002, das erste Mal nach langer Abstinenz wieder einen deutschen Titel gewonnen haben.
Christian Panders, ja.
Die Mannschaft damals, deutscher Pokalsieger.
Gegen Stuttgart
in Berlin. Ja, in Berlin, in der alten Försterei, ich glaube so 10.000 Schalker, weil am nächsten Tag spielte unsere Profimannschaft auch im Endspiel. Pokal. Beide Mannschaften haben da den Pokal geholt. Habe ich den Jungs mal so aus Flachs vorher gesagt, vielleicht so ein bisschen zusätzlich motivierend. Männer, wenn wir dieses Spiel gewinnen, dann habe ich ein riesen Versprechen an euch. Dann kommt Heino aus den Bergen mit seiner Hannelore und wird für euch singen. So habe ich das dann mal stehen gelassen. Und dann haben wir gewonnen. Ja, und dann ging es natürlich los. Dann hat Conny mich damals auf unserer Meisterfeier, Pokalsiegerfeier, vorgestellt, also gleich kommt er aus den Bergen eingeflogen, bringt die Hannelore wahrscheinlich mit und wird dann für euch singen. Und dann habe ich dieses Lied Enzian, der damals Playback gesungen. aus bestimmten Gründen hat Kolasinac behauptet, ich kann nicht singen, aber so schlecht ist das gar nicht, weil vor allen Dingen habe ich mich ja vorher nicht mal warm gesungen, sondern einfach losgelegt. Und natürlich dann auch so diesen Song, den es dann, wie heißt er, Eieieiei, Karneval in Rio von Heino. Das habe ich dann umgemünzt auf Eieieiei, Pokalsieger FC Schalke. Und da stand natürlich der ganze Saal Kopf und wiederholt haben wir das unter anderem dann auch 2012 bei der Meisterfeier eben mit Kahn Eiern und Matze Sobotka auch. Und erinnere mich daran, damals war Oliver Runert noch Sportdirektor, wo der Oliver Runert, der ja durchaus auch ja, sehr viel Spaß macht, aber auch durchaus eher ein ernsthafter Typ ist, wo der ja wirklich einen Lachanfall bekommen hat, als der mich da singen hörte und sah mit Heino Perücke, mit Heino Montur.
Sonnenbrille,
ja klar, der entsprechende Winterpullover. Der Olli hat damals einen Lachanfall gekriegt, der 5 Minuten angedauert hat. Den haben sie nicht mehr rausgekriegt. Entweder ob der Situation, der Freude natürlich, Deutsche Meisterschaft, oder weil ich eben so scheiße gesungen habe.
Diese Mischung, wie du vielleicht auf andere Leute wirkst, ist das vielleicht auch einer der Gründe, warum viele Spieler zu uns in die knappen Schmiede, zu dir in die U19 wechseln?
Ja, wird gesagt. Das hat natürlich mit unseren gemeinsamen Erfolgen in der Vergangenheit auch sehr viel zu tun. Betone ich immer wieder. Wir haben richtig viele, viele gute Trainer, Coaches, Mitarbeiter, Vorgesetzte und ja, da darf man ja auch keinen vergessen. Will ich auch nicht. Das ist schon bekannt, dass man hier gut ausgebildet, gut entwickelt wird, menschlich auch gut behandelt wird. Ganz, ganz wichtig auch, dass der Mensch im Vordergrund steht. Vor allen Dingen aber, dass wir hier eine große Tradition haben, was Spieler aus der eigenen Jugend betrifft, die wir auch unbedingt fortsetzen wollen, dass wir vor allen Dingen aber nicht rumlabern, dass wir kein Blabla machen, sondern dass wir ja, an die 100 Beispiele fast haben in den letzten 20 Jahren von Spielern aus der knappen Schmiede, die in den Profifußball gekommen sind. Und das hat Gründe. Vielleicht bin ich einer davon, ein Mosaik. Und das zieht natürlich nach wie vor gewaltig.
Was gibt es noch für Gründe, warum die Jungs hier hinkommen?
Ja, es ist nach wie vor. Die heutige Zeit ist ja schon sehr ego-bezogen. Ich zuerst, America first und so weiter. Dass wir, ja, wir haben hier sicherlich auch nicht das absolute Ideal. Ne? Das gibt es ja auch nicht. Aber Schalke ist schon insgesamt noch doch mehr, ist auch ein Unternehmen, aber es ist immer noch ein Verein, es ist immer noch ein Club, der sehr familiär lebt auch noch und geführt wird. Und wir haben gerade, was unsere Jugendmannschaft, und da habe ich eben natürlich den größten Einblick, das ist schon so, dass wir ja unseren Spielern, die wir holen, ob in die untersten Mannschaften, in die oberen, ob in die Internate, ins Leistungszentrum, dass wir ihnen schon immer wieder das Gefühl geben, dass sie als Menschen für uns wichtig sind, und dass wir auch immer wieder in unseren Mannschaften eine gewisse Wohlfühlatmosphäre haben wollen. Das heißt nicht, dass irgendjemand verhätschelt wird. Wir sind in der Ausbildung, aber dass sie sich in unseren Mannschaften wohlfühlen, ja, dass es da auch ein großes Miteinander gibt, weil ich glaube einfach, dass du dich in einer gesunden Atmosphäre, in einer familiären Atmosphäre, wo man sich durchaus fordert, wo es auch um Stammplätze geht, wo man auch mal die Ellbogen einsetzen muss, aber dass man sich in einer gesunden Atmosphäre, wo man respektvoll miteinander umgeht, eher entwickeln kann, auch nach oben hin. Es gibt sicherlich viele Gründe, die Tradition, unsere Fans auch, das ist natürlich auch ein Faustpfand, das ist natürlich auch für jeden Spieler ein großes Ziel, hier alle 14 Tage in der Saison in so einem Stadion mit so einer Unterstützung spielen zu dürfen. Da kommen viele Sachen zusammen.
Wie laufen solche Gespräche ab? Unterhält man sich dann, oder du vielleicht dann auch, eher mit den Eltern oder mit Spieler und den Eltern? Oder separiert man die dann? Macht man zuerst das Gespräch mit dem Spieler und dann mit den Eltern oder mit dem Berater oder du gar nicht?
Ja, es ist schon so, dass das viel übers Scouting läuft natürlich auch, dass wir Tipps über unser Scouting bekommen, aber auch von auswärts bekommen, egal jetzt wer, dass wir uns da permanent austauschen und uns dann irgendwann natürlich auch dazu entscheiden, ist unser Interesse jetzt da oder nicht. Und dass wir dann eben auch die Familien, den Spieler, die Berater häufig auch kontaktieren. Und dann es dann zu ersten Treffen kommt. Und das ist unterschiedlich, wer gerade dieses erste Treffen dann leitet und führt. Und es ist dann in der Regel so, dass wir Spieler, Familie, Berater, daran kommst du nicht mehr vorbei, einladen und ihnen erstmal hier bei uns alles zeigen. Und uns natürlich wie alle anderen Vereine auch da von unserer besten Seite präsentieren. Aber das können wir auch wirklich von Herzen, weil wir in vielen Bereichen wirklich richtig gut sind auch. Zeigen ihnen dann das Vereinsgelände, unsere Trainingsbedingungen, Möglichkeiten, die Internate, die Schule, die gekoppelt ist, die Schulen vor allen Dingen. Wir haben mehrere Schulen, die ich jetzt gar nicht alle nennen kann, aber die Gesamtschule Bergerfeld weiß ja jeder, dass wir da eine Kooperation haben. Es ist natürlich auch wichtig, dass man die Schule sieht, die Lehrer, mit denen man es eventuell zu tun haben, wird kennenlernen, sodass man einen Gesamteindruck bekommt. Ja, und dann wird nicht gleich ein Angebot vorgelegt. Es ist einfach nur, kommt mal vorbei, schaut euch mal alles an. Wir dokumentieren unser ernsthaftes Interesse, lernen aber auch mal den Spieler näher kennen, seine Familie, den Hintergrund kennen, seine Wünsche, Ziele und Träume und so weiter und tauscht sich dann aus. Wenn wir einen Spieler wirklich gerne haben wollen, sagen wir das natürlich auch dann. Ja, und dann vereinbart man sich in der Regel, ne, so wie könnte es jetzt weitergehen? Was ist der nächste Schritt?
Aber der Konkurrenzkampf ist wahrscheinlich riesengroß, wenn es um die besten Talente des Jahrgangs geht. Und ich meine, gerade hier im Ruhrgebiet, Gelsenkirchen, wir müssen ja nur nach links und rechts gucken, haben wir die Schwarz-Gelben, wir haben Bochum, wir haben Rot-Weiß-Essen, Gladbach, Köln, Leverkusen, Duisburg. Ich habe jetzt wahrscheinlich noch 2, 3 Vereine vergessen. Man muss sich ja nur, sag ich mal, in die Straßenbahn setzen und könnte beim nächsten Verein sein. Wie groß ist denn hier wirklich dieser Konkurrenzkampf?
Ja, der ist gewaltig groß. Den gab es jetzt aber hier, sagen wir mal, regional schon immer. Es hat sich natürlich intensiviert, regional, weiter intensiviert, aber ist natürlich dann überregional, deutschlandweit, aber auch international nochmal viel, viel größer geworden, weil alles ist offener, transparenter geworden, einfacher geworden, einzusehen. Es gibt heute von jedem Spiel in der B- und A-Jugend-Bundesliga kannst du dir 90 Minuten anschauen, da gibt es Zugriff. Scouting-Bereiche haben sich vergrößert, aber Konkurrenten wie Leipzig, wie Hoffenheim, wie Wolfsburg, Hoffenheim hatte ich gerade schon gesagt, aber auch international, alles ist offener, transparenter geworden und der Konkurrenzkampf hat sich nochmal vervielfacht. Und das bedeutet für uns natürlich, da auch mit der Zeit zu gehen, uns anzupassen, uns zu verbessern, zu verändern. Da sind wir aber hier im regelmäßigen Austausch und alle einer Meinung und werden da sicherlich auch, wenn wir es nicht schon haben in den letzten Jahren, in den nächsten Jahren, dann auch da die richtigen Schritte einleiten und gehen.
Worauf achtest du denn bei einem Spieler, wenn du ihn verpflichten möchtest? Ist es wichtig, dass er, oder wie fällt er dir auf? Schießt er 25 Tore und geht in dein Blickfeld oder sind es andere Skills, die dir in die Augen fallen, die den Scouts in die Augen fallen?
Naja, was die Beobachtung betrifft, bin ich ja da nicht der entscheidende Mann. Sicherlich werde ich da auch mit einbezogen, aber im Vorfeld werden Spieler ja gesehen, gescoutet, bekommen wir Tipps und unsere Scouts schauen sich dann den Spieler an. Sportlicher Leiter Matthias Schober ist sehr viel unterwegs. Natürlich, wir Trainer sind da auch, wir sitzen alle in einem Boot, wir schauen uns auch Spiele an, Videoaufzeichnung von Spielen der Spieler. Ich glaube, dass auch da, wenn du einen Spieler richtig einschätzen willst, es viel, viel wichtiger ist, mögliche Potenziale zu erkennen. Also zu erkennen, was könnte aus diesem Spieler mal werden, wie weit könnte der kommen. Ich glaube, da werden sicherlich heutzutage noch viele Fehler gemacht. Ich spreche jetzt gar nicht von uns, aber wir haben genau wie andere da noch Luft nach oben. Weil auch wir müssen uns da, glaube ich, den Veränderungen im Fußball, aber auch gesamtgesellschaftlich so ein bisschen anpassen auch, dass wir in Zukunft, natürlich muss der Spieler Talent und Fähigkeiten haben, das ist ja Bedingung, natürlich muss der Fußball spielen können. Ja, du kannst jetzt nicht auf den Platz gehen und sagen, boah, ist der schnell, kann aber mit dem Ball nichts. Ja, das kann man dann schon mal vergessen, glaube ich, wenn wir Spieler scouten für die U19. Ja, also das Talent, das muss schon zu erkennen sein, er muss den Ball beherrschen, er muss das Spiel verstehen. Aber wir müssen vor allen Dingen auch darauf achten, was könnte aus diesem Spieler mal werden. Nicht, wie spielt der heute? Das ist natürlich toll, wenn der heute spielt. Aber du musst ihn möglichst oft sehen, sondern was siehst du in dem Spieler? Was könnte aus ihm mal werden? Das wird immer wichtiger. Welche Geschichte, welche Historie hat der Spieler? Wie viele Trainingseinheiten hat er vielleicht schon hinter sich? Hat er ganz wenige, ist aber jetzt schon gut? Oh, dann hat er wahrscheinlich ganz viel Luft nach oben. Wie viele Stunden hat er hinter sich? Hat er gute Trainer gehabt? Wie ist sein Charakter? Wie ist seine Mentalität? Was den sportlichen Charakter betrifft, kannst du natürlich schon viel sehen, wenn du den Spieler beobachtest. Da macht es auch Sinn, mal unbeobachtet Trainingseinheiten zu sehen. Gibt er auch da alles? Wie verhält er sich seinen Mitspielern gegenüber? Da könnte man stundenlang drüber philosophieren und sprechen. Das ist so ein Ansatz von mir, dass man das in Zukunft noch stärker machen muss. Da gab es mal eine große Untersuchung. Meine heutige Zeit, das hat sich alles verändert. Es ist alles ein bisschen anders und bequemer geworden. Es gab mal eine große Untersuchung, dass es zwei Gruppen gab von talentierten Spielern. Man hat die gleichen Aufgaben lösen lassen. Die eine Gruppe von Talenten wurde nur für Talent und Fähigkeiten gelobt. Ja, will heißen, boah, bist du klasse, ach, bist du toll, Mensch, bist du ein super Talent. Und die andere Gruppe wurde für Einsatz, Anstrengungsbereitschaft gelobt. Das heißt, Mann, haust du dich rein, boah, du gibst ja immer alles, Hammer, wie du dich anstrengst. Und dann hat man denen hinterher Aufgaben vorgelegt, die konnten selber wählen, für welche Aufgaben sie sich entscheiden. Und die nur gelobt wurden für ihr Talent und ihre Fähigkeiten, haben sich später die leichteren Aufgaben ausgesucht. Und die anderen wollten schwerere Sachen lösen. Weil das heißt, so die anderen, die für Talent und Fähigkeiten gelobt wurden, die wollten eigentlich nur immer wieder hören, wie toll sie sind. Und das sagt man dir natürlich eher, wenn du Sachen löst, wenn du irgendwas schaffst, als wenn du es nicht schaffst. Bin jetzt so ein bisschen abgedriftet, aber es hat sich dermaßen verändert. Ich sage immer wieder, wie willst du hungrig sein und bleiben im Paradies, im Schlaraffenland? Und deswegen ist es wichtig, dass wir auf Spieler schauen, die hungrig sind, die noch hungrig sind, die bereit sind, für ihre großen Ziele, unsere gemeinsamen Ziele, immer wieder alles rauszufeuern.
Du bist auf jeden Fall hungrig, das können wir hier raushören. Und jemand, der dich dabei permanent begleitet, alle Spiele begleitet, ist deine Frau Conny, eigentlich immer an deiner Seite. Könntest du deinen Job eigentlich mit so viel Leidenschaft, mit so viel Spaß, Engagement ausüben, wenn sie nicht hinter dir stehen würde? Wenn sie sagen würde, mach du ruhig deinen Job und komm nach Feierabend nach Hause, aber lass mich mit Fußball in Ruhe?
Also ich habe es ja nie anders kennengelernt. Also wir sind ja jetzt schon weit über 40 Jahre zusammen. Und das ist schon eine Leistung mit so einem komischen Vogel wie mir. Also hat meine Frau schon wirklich was geleistet. Da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass sie das so lange mit mir ausgehalten hat, immer noch aushält. Würde ich jetzt einfach mal sagen, also ohne sie glaube ich das nicht. Dass ich im Leben so ein bisschen was erreicht habe. Daran hat sie mit Sicherheit mindestens 50% Anteil, eher 51%. Aber ich weiß es natürlich nicht. Ne? Wenn es bei uns anders gewesen wäre, dass Conny sich nicht für Fußball interessiert hätte, dass sie aber, so wie sie es schon immer gemacht hat, die anderen Dinge, die in unserem Leben wichtig waren, wir sind auch lange Jahre doppelt arbeiten gegangen und. Wie das gelaufen wäre, das funktioniert natürlich auch. Also es funktioniert in vielen Verbindungen und Ehen auch, ne, dass man wichtig ist immer, dass beide in die gleiche Richtung ziehen, dass zwei an einer Deichsel ziehen und nicht einer in die Richtung und einer in die andere Richtung. Ich bin dankbar dafür, ich bin froh darüber. Ich weiß aber, dass es auch anders funktionieren kann. Bei mir bin ich sehr froh und dankbar darüber und dafür, dass es bei uns so gelaufen ist, weil das war schon für mich mehr als eine große Unterstützung. Und nochmal, ohne meine Frau wäre ich, glaube ich, niemals der ich heute bin.
Also auch manchmal Blitzableiter vielleicht?
Ja, aber ich bin ganz schnell in der Lage, dann zu sagen, du, war nicht so gemeint. Aber es ist besser geworden. Als junger Trainer war ich oft sicher, war ich nach Niederlagen ungenießbar, auch für meine Familie. Das ist deutlich besser geworden, weil ich nicht mehr möchte, dass irgendjemand da unter mir leidet, unter meiner Laune nach einer Niederlage leidet, weil Fußball ist nach wie vor in meinem Leben spielt eine Riesenrolle und ich bin immer noch leidenschaftlicher Gewinner und ein durchaus schlechter Verlierer. Aber ich kann es inzwischen viel besser reflektieren. Auch die Wichtigkeit so eines Spiels ganz anders reflektieren als früher und bin auch heute in der Lage, mit meiner Familie nach einem verlorenen Spiel was zu unternehmen, essen zu gehen oder auch Spaß zu haben. Da habe ich mich schon weiterentwickelt. Aber früher war das manchmal sicherlich alles andere als einfach mit mir.
Habt ihr euch dann zum Beispiel gestritten? Ihr macht immer so einen harmonischen Eindruck, aber war das zum Beispiel so eine Situation, wo es mal im Hause Elgert gekracht hat?
Ja, Streit nicht unbedingt. Also ich war dann schon mal auch, konnte dann schon mal auch ungerecht werden und habe das dann aber auch ganz schnell wieder gemerkt und eingesehen und das machte auch Sinn, weil so ein Ehekrach wollte ich dann nicht riskieren. Dann.
Ist das die einzige Macke von dir? Manchmal so ein bisschen also über meine, ungehalten zu
über
sein?
Über meine Macken zu sprechen, schau dir mal meine Haare an, das würde ja...
Da kann ich jetzt schlecht was zu sagen.
Ja, also jetzt hier sitzen ist noch jemand mit, warte. Also über meine Macken zu sprechen, das würde sicherlich den Rahmen sprengen, aber genauso wie jeder Mensch hab ich meine Stärken, aber auch meine Fehler und Macken.
Was würdest du als einen Fehler in deinem Leben bezeichnen?
Es sind so viele, wobei ich karte da nicht nach, weil alles, was wir in unserem Leben ja machen und gemacht haben, das haben wir ja nach bestem Wissen und Gewissen zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht. Damals, wenn ich Fehler gemacht habe, konnte ich ja gar nicht anders, weil ich habe ja eine Entscheidung getroffen, nicht mit dem Bewusstsein, boah, das ist jetzt ein Riesenfehler, sondern war mir in dem Moment ja sicher, Mensch, das ist wohl so das Beste, was du jetzt machen kannst. Und das hilft dir später ja nicht weiter, dieses Nachkarten oder Nachtrauern. Das mache ich auch nicht. Wir lernen ja auch sehr stark aus Fehlern. Das ist aber auch wichtig, dass wir das tun. Wenn du also immer wieder den gleichen Fehler machst, das heißt, du bist lernresistent, das ist auch nicht gut. Dann kannst du dich nicht weiterentwickeln und verbessern. Wichtig ist, und das gilt ja auch für unsere Spieler, natürlich, unsere Spieler müssen auch wissen, sie dürfen Fehler machen. Auf dem Platz, natürlich dürfen sie Fehler machen. Denn wenn du ständig in der Angst vor Fehlern spielst, dann wirst du noch mehr machen, als du normalerweise machst. Du hast dann, das Schlimmste, was du auf dem Platz machen kannst, ist die Angst vor Fehlern. Und ich selber mache immer noch Fehler, aber nicht bewusst und versuche das natürlich dann hinterher besser zu machen und aus Fehlern zu lernen. Das gehört ja auch immer zur Weiterentwicklung dazu.
Du hast vor nicht allzu langer Zeit ein Buch herausgegeben, ein eigenes Buch. Der Titel, Gib alles, nur nie auf. Ist das vielleicht auch sowas wie dein Lebensmotto?
Ja, das habe ich auch lange überlegt. Habe ich überhaupt das Recht dazu, so einen Titel zu wählen? Denn die Idee hatte ich selber. Und dann ist irgendwann, durch mein Leben ist das auch so ein bisschen entstanden. Es war ja insgesamt durchaus ein schönes Leben, aber mit sehr viel Höhen und Tiefen. Und Tiefen, die alles andere als einfach waren. Aber auch das gehört dazu. Das gehört zu mir. Und dann ist schon eine Menge passiert. Und dann überlegst du irgendwann, was für einen Titel nimmst du. Und dann sind wir irgendwann darauf gekommen und bin auch der festen Überzeugung, dass wir den sehr, sehr gut gewählt haben, weil das Leben der meisten Menschen, ich würde sagen, eigentlich fast aller Menschen, beinhaltet Höhen, beinhaltet im Normalfall Tiefen. Dass es immer wieder Ausnahmen gibt, was Tiefen betrifft, wenn du in eine Welt hineingeboren wirst, sagen wir mal in Favelas, Brasilien, nur ein Beispiel, ist fast chancenlos, kommst du auf die Welt. Ja, da ging es mir noch verdammt gut. Damit meine ich das jetzt nicht. Also absolute Chancengleichheit haben wir eben auf dem Planeten nicht. Aber ich hatte dann doch noch gute Möglichkeiten aus meinem Leben, das Beste zu machen. Deswegen waren sehr viele Höhen, aber auch Tiefen. Und ich glaube wirklich, dass das Leben häufig eben daraus besteht. Erfolg zu haben, Misserfolg zu haben. Keiner hat permanent Erfolg. Habe ich noch nie gesehen, noch nie erlebt. Egal in welcher Branche, das gehört dazu. Gesundheit, Krankheit, also dieses Gesetz der Polarität, oben, unten, Erfolg, Misserfolg. Ich glaube, dass mein Leben relativ typisch für so ein normales Leben ist und deswegen der Titel und deswegen vielleicht dann irgendwann auch die Idee, ich glaube, dass man jedes Leben verschriftlichen kann, jedes Leben verfilmen kann, habe ich dann irgendwann mal gesagt, boah, das machst du mal, um vielleicht auch selbst für mich was zu verarbeiten, auf der anderen Seite aber auch, um was zu geben. Um Mut zu machen, aber auch die eine oder andere Anekdote, also sehr vielschichtig auch, weil unser Club hat auch viele Fans, um unsere Fans zu erreichen, aber nicht eben exklusiv. Also da hinter der Idee steckt schon eine Menge.
Du sprichst gerade das Thema Gesundheit an. In deinem Buch beschreibst du, dass du mit einem Nierenleiden auf die Welt gekommen bist.
Ja, nicht nur das, da war noch eine Menge mehr.
Dein Leben, egal, also du sagst, dein Leben war fast vorbei, bevor es begonnen hat, beschreibst
ja,
du das?
Genau, genau. Ja, ich kam schon mit der Nabelschnur um den Hals in die Welt und das haben meine Eltern mir dann später gesagt. Welche Gründe das alles hatte, das ist spekulativ. Da karte ich aber auch nicht nach, trage auch nicht nach, weil es eben nur Vermutungen sind. Das kann auch ganz normal mal passieren. Da gibt es sicherlich Zusammenhänge, aber das gehört dazu. Aber wenn du eigentlich schon halb tot mit der Nabelschnur um den Hals, um die Welt kommst und bist im Gesicht schon dunkelblau, schwarz, dann sind die Überlebenschancen in dem Moment sehr gering und dann überlebst du nur, indem die Hebamme dich auf den Arm nimmt und dich als Baby, sag ich mal, verhaut, um dich zu retten. Dafür bin ich ja extrem dankbar, bin doch schon froh, dass ich da war, bin. Und hoffentlich auch noch ein bisschen bleiben darf. Das sind nicht die besten Voraussetzungen. Da passiert natürlich eine Menge mit dir. Weil ich glaube, so eine Geburt ist ja für die Mutter und für so ein Baby schon ein Eingriff. Du kommst aus dem behüteten Mutterbauch, Geburtsvorgang dann und dann noch verdroschen werden. Das war schon ein Start, den man sich nicht so wünscht. Aber gehört einfach dazu. Und von daher sicherlich auch, und egal von wo, die eine oder andere Vorschädigung, mit denen ich zu kämpfen hatte und immer noch zu kämpfen habe auch. Aber auf der anderen Seite bin ich inzwischen 63, bin optimistisch, dass auch noch ein bisschen was kommt. Hätte schlimmer kommen können, viel schlimmer.
Ja, du hast trotz dieses Nierenleidens selber eine Profikarriere eingeschlagen. Hast vorhin gesagt, bist in Gelsenkirchen geboren, dann aber nach Westerkappeln gezogen, weil dein Vater da der Schornsteinfegermeister war, glaube ich. Aber Schalke hat dich trotzdem im Blick gehabt und du bist zurück zu Schalke gekommen als 17-, 18-Jähriger. Wie lief denn damals so ein Wechsel ab in der damaligen Zeit?
Ja, um ganz kurz es zu präzisieren, bis 9. Lebensjahr Gelsenkirchen-Ückendorf. Dann mein Vater war Schornsteinfeger Meister und dann bekommst du immer einen eigenen Bezirk, irgendwann, nach vielen Jahren. Und den bekam er in Westerkappeln bei Osnabrück, da bin ich dann auch bei der Westfalia im Verein angefangen. Von 9. bis 17. Lebensjahr, nach der C-Jugend schon in die A-Jugend gekommen, dann mit 17 als A-Jugendliche erste Mannschaft. Und dann wurde Schalke 04 über Scouting, damals war Oskar Günther Siebert noch Präsident hier, und über Scouting auf mich aufmerksam, auch in Form, ja, dann gab es noch eine andere Schiene, und zwar sollte Max Merkel damals, der damals sehr bekannt war, Peitschen Max, Spitzname, der sollte damals bei Bayern München Trainer werden. Er hatte einen guten Bekannten, einen Scout, der hieß Reinke, und er hatte mich in Westerkappeln ganz oft gesehen, wobei Schalke mich aber auch schon oft gesehen hatte, schon eher holen wollte, schon in die C-Jugend, wollte ich aber nicht. Und dann kam eines Tages Max Merkel mit großem Tamtam ins kleine Westerkappeln, ins Hanfriedenstadion. Ich wusste, dass ich beobachtet werde, machte mein schlechtestes Saisonspiel. Er und der Herr Reinke saßen dann hinterher bei uns in der Wohnung mit meinen Eltern zusammen. Und ja, Max sagte dann, boah, hab mir da mehr erwartet, war schon sehr direkt. War nicht toll von dir heute, aber wir wollen dich trotzdem nach München holen. Hoch, Bayern München, ja, toll. Schalke war es leider nicht. Und haben, ja, machen wir uns ganz viel Gedanken, große Ehre. Machen wir wahrscheinlich auch, Mutter wollte mitgehen, hätte aber nicht funktioniert. Weil ich hatte noch drei Geschwister zu dem Zeitpunkt, jetzt nur noch zwei. Ja, und dann musste meine Mutter sich noch sehr um Vater auch kümmern. Also es wäre nicht gegangen. Und dann passierte was Großartiges. Dieser Max Merkel ging damals nicht nach Bayern München, weil Spieler ihn in Bayern nicht wollten. Egal aus welchen Gründen, das weiß ich nicht. Max Merkel wurde damals dann von Schalke 04 verpflichtet und dann über die Schiene Max Merkel, Günther Siebert, bin ich dann damals mit 18 hier zu meinem Lieblingsverein gekommen und habe dann ja mit 18 auch drei Profispiele gemacht. Die ersten drei Spiele auch meine Einsätze bekommen. Das erste Testspiel in der Vorbereitung war im Parkstadion gegen Slavia Prag, 4-4. Sind mir sofort zwei Tore gelungen. Also der Start war Weltklasse.
War es dann auch in der Bild-Zeitung einer dieser Superbubis damals, ne?
Ja, wo hat Max Merkel bloß diesen Jungen her? Abi war damals ein Konkurrent und nicht von Pappe. Jeder weiß, was Rüdiger Abramczyk hier auf Schalke bedeutet. Stanley Buda war ein Konkurrent. Und dann war ich plötzlich manchmal auch sogar davor. bei größter Wertschätzung vor diesen fantastischen Fußballspielern. Also. Aber ich wurde dann fast in einem Atemzug da genannt. Es war dann aber schnell vorbei, weil ich körperlich extrem abgebaut habe. Das wusste, konnte Max Merkel nicht wissen. Die Ursache konnte er nicht kennen. Der war menschlich in vielen Bereichen durchaus auch ein guter Kerl. Aber manchmal auch gnadenlos. War in der damaligen Zeit sowieso noch anders. Auch mit jungen Spielern. Und dann hat er ziemlich schnell dafür gesorgt, dass ich ausgeliehen wurde. War auch nicht schlimm, ich habe wirklich abgebaut, wusste selbst auch nicht warum. Wurde nach Westfalia Herne, direkt um die Ecke hier, in die zweite Liga ausgeliehen. Hatte da eine gute Zeit, aber weiterhin Beschwerden. Und dann habe ich mich irgendwann mal untersuchen lassen und dabei wurde damals eben dieser Geburtsschaden, der sehr massiv war und fast damals schon zu einer Entfernung der rechten Niere geführt hat, dann wurde das festgestellt damals.
77 Spiele, 17 Tore für Schalke. Wissen deine Spieler eigentlich, dass du so eine Rolle hier auf Schalke gespielt hast?
Boah, ich denke, der ein oder andere hat vielleicht im Internet schon mal auf Norbert Elgert gedrückt auch. Aber es ist nicht so, dass ich damit kokettiere. Die Zeit ist heute auch nicht mehr so. Also das ist heute so, wenn du, egal was du warst, bist, wenn du den Jungs heute damit kommst, ja, das finde ich schon gut, aber... viele haben vielleicht da eher noch, es gibt Ausnahmen und ich mag die heutige Jugend, weil sie werden, es ist einfach so, dass es anders ist, sie werden in eine andere Zeit reingeboren und groß, aber viele haben eher schon mal YouTuber als Vorbilder, als Fußballer, aber gezweifelt in den eigenen Trainer. Aber wie gesagt, so eine Vergangenheit zu haben, die sehen ja, dass du mit dem Ball ganz gut umgehen kannst noch und das wage ich schon von mir zu behaupten, dass ich das noch recht gut kann, das sehen sie schon und die wissen auch, aber ich kokettiere nicht damit und versuche sie auch nicht damit zu überzeugen. Und erzähle auch ganz selten Geschichten von mir, wenn dann eher so in Richtung, boah Männer, wenn ich das mit diesen Handicaps geschafft habe, ungefähr 160 Mal erste, zweite Liga zu spielen, dann ihr mit so viel Talent und mit voller Gesundheit, dann müsste das doch auch möglich sein.
Du hast gerade von Stanley Buddha, vom Flankengott Abramczyk gesprochen. Wie war das so mit Klaus Fischer, Rolf Rüssmann, Tanne Fichtel zusammen zu zocken?
Boah, auf der einen Seite natürlich fantastisch. Ich kam ja, auch wenn ich gebürtiger Gelsenkirchener war und in Lückendorf lange Zeit verbrachte, bis zum 9. bis 7. Jahr war und dann aber im behüteten Westerkappeln, war schon eine andere Welt. Da warst du dann schon, da gab es auch viele sehr, sehr gute Fußballspieler und auch Trainer, denen ich heute noch dankbar bin. Aber es war schon anders. Es war alles kleiner und behüteter und noch viel familiärer. Und wenn du dann mit 18 in so eine Starttruppe reinkommst, mit Niekbuhr, Rüssmann, Fichtel, den Krämer-Zwilling, Abi, Stanley Buda, Lütke Bohmert, Hannes Bongartz, Oblak später, das ist für einen 18-Jährigen schon eine Hausnummer. Und wenn du dann gleich im ersten Training 10 Beinschüsse bekommst und die lachen sich alle kaputt und du wusstest damals gar nicht, was ein Tunnel ist, beschwerst dich dann beim Co-Trainer und der sagt, da musst du durch.
War es wirklich so oder übertreibst du
das? Das war so. Das ist dann zunächst mal alles andere als einfach. Und aber ein paar Wochen später habe ich sie verstanden, weil ich dann wusste, was ein Tunnel ist und dann auch anfing, die selber zu verteilen. War für einen 18-Jährigen schon nicht einfach. Die Jungs waren alle für sich in Ordnung. Es gab auch schon einen ordentlichen Teamgeist, aber bei so vielen Superstars, ne, das war dann auch schon, ja... Da wollte schon jeder der Wichtigste sein, jeder der Populärste sein, jeder derjenige sein, der die meiste Kohle verdient. Weil das Profifußball gab es ja noch nicht so lange in der extremen Form. Das war schön, aber auch nicht einfach. Und da bin aber, muss ich auch sagen, da bin ich schon ein bisschen stolz darauf, auch mit so vielen großartigen Fußballspielern Fußball habe spielen zu dürfen. Ist ja nur ein Beispiel, Klaus Fischer, das ist für mich einer der besten Fußballspieler, der besten Mittelstürmer aller Zeiten, national, international. Weil der wäre heute noch absolute Weltklasse, würde heute wahrscheinlich, er sagt es auch selber, noch besser klarkommen, weil ich ja keiner mehr Mann deck, du wärst ja übernommen. War ein ganz schlauer Spieler, sauschnell, beidfüßig, hat immer den Abschluss gesucht. Auch ein guter Schnittstellenläufer, nur der Fußball war anders mit Vorstopper und Libero damals. Hüftdrehstoß rechts, links, Kopfball, hatte einen unheimlichen Instinkt. Hat die Dinger reingemacht, war auch schon Torjäger per Excellence. Und das war dann schon eine Auszeichnung, wenn du für den flanken durftest. Nur ich erzähle meinen Jungs das immer schon mal wieder, wenn ihr für Klaus Fischer hättet flanken dürfen müssen, ihr hättet das nicht ausgehalten. Weil Kläuschen war dann auch so, ne, wenn dann mal so die ein oder andere Flanke nicht kam, dann hat er dich schon angeraunzt, ne, weil der wollte seine Dinger eben machen. Er wollte seinen Fallrückzieher machen, er wollte seine Hüftdrehstoße machen. Da musstest du mental, da wurdest du schon stark gemacht. Sonst damit der Fuß nicht anfängt zu wackeln, wenn der dann am Maulen war.
Man munkelt, dass Klaus Fischer sogar mal zu etwas späterer Stunde zum Flankenkott Abi Abramczyk gesagt hat, er könne gar nicht flanken.
Ah, er konnte schon ziemlich gut flanken. Aber der Klaus hatte vor allen Dingen an sich den allerhöchsten Anspruch. So muss das ja auch sein. Und du musst auch was einstecken können. Ich sage jetzt nicht, dass es mir leicht fiel später, aber ich hab's ausgehalten. Weil wenn du da schon wegbrichst, ne, was willst du denn dann, wenn es mal so richtig rund geht? Und es ist eine Sportart, die ist intensiv und da kommst du nicht hin, wenn du immer nur, sagen wir mal so, im Streichelzoo gelebt hast. Also ja, da gibt's viele Beispiele in der Richtung aus der Truppe. Das war nicht einfach, aber es hat mich dann schon auch sehr geprägt und ich bin auch ein bisschen stolz darauf, mit so vielen super Fußballspielern hab auch einen Platz stehen zu dürfen.
Vor allem, weil es ja nicht so ist wie heute, wo in einer Mannschaft 6, 7, 8 Spieler sind, die unter 21 sind. Du warst wahrscheinlich allein noch weiter Flur mit deinem jungen Alter. Und
ja, waren schon ein paar Junge dabei, so wie der Jürgen Gedor, so fällt mir ein. Damals und später und Uli Bittier. Ulrich Bittier fing damals an, einer meiner besten Kumpels, heute noch befreundet. Das war schon eine andere Welt. Ne? Da musste man nicht drüber reden, ob du den Koffer trägst oder nicht.
Da wurde der Koffer getragen.
Ich habe ja in meinem Buch auch ein Beispiel von meinem ersten Bundesligaspiel in Hamburg. Max Merkel war damals Trainer, 45 Grad im Stadion. Wir liegen zurück, wir liegen deutlich zurück und dann werde ich so in der 65., 70. eingewechselt. Meines Erachtens auch ein ganz guter Auftritt bei dem Spielstand und erstes Spiel für einen 18-Jährigen, für meinen Club, war schon sehr besonders. Und dann habe ich eine Torschance, hau drauf. Treff auch oben den Winkel, hätte fast im ersten Spiel mein erstes Tor gemacht, dachte eine super Aktion, Rudi Kargus damals im Tor, holt das Ding aus dem Winkel raus und ich denke, oh, scheiße, wäre das schön gewesen und trab so weg und dann kommt Helmut Krämer so an mir vorbei und raunzt mir so zu, ja, Norbert, wenn du hier noch einmal meinen Bruder, der viel besser stand als du, den hättest du anspielen müssen, übersiehst, dann war das dein erstes und letztes Spiel. Dann hast du natürlich erstmal eine Rückfahrt, hast du erstmal was zu verarbeiten und zu kauen. Aber dann, das war schon nicht einfach. Nee, weil ich war ja nur, wie gesagt, ich war ja nicht auf Schalke groß geworden, wie Bernd Thiele, die Abis und so weiter. Die hatten ja schon ganz andere Dinge mitbekommen und erlebt und waren da sicherlich auch schon abgehärteter, was diese Dinge betrifft. Das war für mich dann schon, da hatte ich was zu verarbeiten. Aber es macht dich natürlich stärker. Aber es sind auch Dinge, die vergisst du nicht. Und wenn wir uns heute treffen, Helmut, Erwin, dann lacht man natürlich gemeinsam über sowas.
Also ich musste sehr laut lachen, als ich das Buch gelesen habe und an dieser Stelle war, weil ich es mir wirklich vorstellen kann, wie er dann so an dir vorbeigeht und dir das zuraunst und dir wahrscheinlich bei den nächsten Pässen auch erstmal Gedanken gemacht hast, ob du jetzt abspielst oder ob dich wirklich traust, abzuschließen als junger Spieler.
Du machst ja dann schon wirklich Gedanken, das ist ja klar. Ich habe es ja selber nicht so empfunden. Und damals gab es ja auch noch nicht diese Videoanalysen und du hast das da hinterher gesehen. Fünfmal noch, sondern du hast das dann einfach, habe ich nie gesehen. Und gut, das war aber genauso schlimm für ihn. Ne?
Wahrscheinlich
noch schlimmer.
Die Experten heute würden es wahrscheinlich aufdröseln, dass es richtig war und du könntest es auf dem Smartphone dann beim nächsten Training zeigen. Pass mal auf, so sieht's aus.
Genau.
Wir sprechen gerade noch über dein Buch. Viele deiner ehemaligen Spieler haben ja an deinem Buch mitgewirkt. Ich glaube, über 10 Spieler, die geschrieben haben, ihre Gedanken aufgeschrieben haben. Manuel Neuer, Mesut Özil, Benedikt Höwedes, Sead Kolasinac, Thilo Kehrer. Ich habe jetzt wahrscheinlich nur 3, 4 vergessen, aber wie stolz macht dich das, dass die Jungs alle was geschrieben haben, eine Anekdote geschrieben haben, die sie ja geschrieben haben. Die wurde ihnen nicht vorgegeben, sondern sie wurden gebeten, bringt doch mal zu Papier, was bringt ihr mit eurem Coach in Verbindung?
Ja, zunächst einmal habe ich das Buch ja nicht komplett alleine geschrieben, sondern hatte mit dem Kai Psotter, der im schriftstellerischen Bereich da schon einiges vorher gemacht hatte, jemand, der Conny und mir geholfen hat. Wobei, ich betone immer wieder, wir schon auch schriftstellerischen großen Anteil haben. Damals war es aber so, dass der Kai Psotter gewohnt war, wenn du Leute fragst aus seinen Erfahrungen der vorherigen Bücher, dass wenn du 10 anrufst, dass vielleicht 5, 6 mitmachen. Ja, und er war auch bei uns überrascht, dass alle Ja gesagt haben und sich auch daran gehalten haben. Und alle haben das auch selber gemacht und ich bin zu keinem hingegangen. Wenn man das liest heute, könnte man ja den Eindruck haben, dass die irgendwie geimpft wurden. Schreibt mal was ganz Tolles über den Coach. Sondern dass ich allen gesagt habe, du schreibst dein Ding und es wird so veröffentlicht. auch wenn ich da mal schlecht dabei wegkomme. Das ist schon schön. Und das hat uns dann schon auch ein bisschen stolz gemacht, dass alle, die wir gefragt haben, alle, die da drin sind, weil es hätten noch so viele mehr sein können, ja gesagt haben und sofort mitgemacht haben.
Einer dieser Jungs, wir haben ihn vorhin schon gehört, ist Benedikt Höwedes und der hat uns noch eine zweite Nachricht zukommen lassen.
Ich habe ja meinen Kommentar in dem Buch abgegeben, wo ich natürlich voller Lobeshymne über Norbert Elgert bin, der das, glaube ich, auch verdient, da er ein unglaublicher Motivator ist, ein unglaublicher Trainer, immer auch mit der Zeit geht, total gute Werte vermittelt, gerade im Fußballbusiness, wie Demut, Bescheidenheit, Fleiß. Ich glaube, das sind Sachen, die manchmal in der heutigen Zeit ein wenig zu kurz kommen, die er aber als unheimlich wichtig noch erachtet und die er immer seiner Mannschaft auch mit auf den Weg bringt, genauso wie wie den Teamgedanken. Da kann ich voller Überzeugung sagen, dass der Teamgedanke damals, als wir auch Deutscher Meister geworden sind, eine Riesenrolle gespielt hat.
Ja, ich glaube, ein viel schöneres Schlusswort eines Ex-Spielers kann es fast nicht geben, oder?
Ja, ich gebe das auch immer wieder gerne zurück, weil auch der Benny ist ein großartiger Mensch, ein Schalker durch und durch, der jetzt woanders ist. Aber da habe ich schon auch die Hoffnung, dass er, egal in welcher Rolle, eines Tages nochmal zu seinem Heimatverein, zu seinem Lieblingsverein, nämlich zu uns zurückkehren wird.
Norbert, 4 deiner Bücher hast du uns mitgebracht und gerade auch signiert und die möchten wir natürlich nicht behalten, weil wir sie schon selber haben und auch gelesen haben, sondern wir möchten sie an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer verlosen. Und jetzt geht das an euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wenn du eins dieser Bücher haben möchtest, dann schreib uns einfach formlos eine Mail an community@schalke04.de, betreff Elgert Podcast und das ist jetzt kein Scherz, Einsendeschluss ist am 1. April um natürlich 19.04 Uhr. Also, E-Mail an community@schalke04.de, betreff Elgert Podcast und mit etwas Glück bist du einer der 4 Gewinner unseres Buches von Norbert Elgert, signiert und damit auch ein Unikat.
Und am Ende haben wir noch unsere 04 Begriffe. Ich würde jetzt 4 Begriffe nennen, zu denen du spontan antwortest, was dir dazu einfällt. Gesellschaft.
Auch da verändert sich alles im digitalen Zeitalter immer schneller. Ich wünsche mir gerade in der digitalen Welt, dass wir in Zukunft gerade deswegen wieder mehr miteinander reden und tun als übereinander, dass wir in Zukunft wieder mehr auf die Dinge schauen, die uns verbinden, die uns gemeinsam sind als Mensch und nicht so viel auf die Dinge, die uns unterscheiden und trennen.
Ablösesummen.
Exorbitant, inflationär. Ob es da irgendwann mal das Ende der Fahnenstange irgendwann erreicht, also ich hoffe es, weil es ist inzwischen in Bereiche reingegangen, die kein Mensch mehr und vor allen Dingen auch kein Fan und ich bin selber einer, obwohl ich auch gut vom Fußball lebe, aber die auch ich nicht mehr nachvollziehen und verstehen kann.
Fuerteventura.
Ja, ich würde jetzt nicht sagen zweite, dritte, vierte Heimat, aber schon unsere Urlaubslieblingsinsel, wo ich vor deutlich über 40 Jahren das erste Mal, und damals wussten wir aber nicht, dass es nicht annähernd das letzte Mal war mit meiner Frau, nachdem wir uns so 3-4 Monate kannten und zusammengekommen sind, damals das erste Mal Urlaub gemacht haben und heute immer noch urlauben.
Und der letzte Begriff, Authentizität.
Echt, echt sein. Echt sein. Egal wo du bist, ob zu Hause oder am Arbeitsplatz, in etwa der gleiche sein.
Vielen Dank, Norbert Elgert. Es war großartig. 2:20.
Danke, dass du uns so viel Zeit geschenkt hast. Es war zu keiner Minute langweilig. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich, Dominik und Henrik, von Herzen auch bei euch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ja, danke dafür, dass ihr mir so viel Zeit gewidmet habt.
Sehr gerne.
So kann man es auch drehen. Sehr gerne. Gib alles, nur nie auf. Wahnsinn. Um es mal mit Norbert Elgerts Worten zu sagen und um mal im Sprachgebrauch zu bleiben, hat sich einer der besten Jugendtrainer der Welt wie ein offenes Buch gezeigt. Ich hoffe, dass es euch genauso gut gefallen hat wie uns. Denkt an euer Special-Angebot von Umbro. Unser Partner und offizieller Ausrüster schenkt euch bei eurem nächsten Einkauf 19,04% auf alle Bestellungen. Einfach auf die Homepage umbro.de gehen und den Rabattcode S04PODCAST eingeben. Groß und zusammengeschrieben. Das Ganze gilt dann bis zum 30. April 2020. Wir hören uns bald mit der nächsten Folge des S04-Podcasts auf den gängigen Portalen wie Spotify, SoundCloud, AudioNow oder Apple Podcasts. Bis bald und Glück auf!